Taco heißt ja eigentlich jetzt inzwischen Trump always chickens out.
Über 1 Milliarde Schulden, 500 Millionen Börsenwert.
Selbst Fastfood wird in den USA zu einem Luxusgut.
Ich bin nie bei McDonald's tatsächlich. Ich habe noch nie bei McDonald's einen Burger gegessen.
Chili's.
Zum Burger King.
Cava
oder Domino's.
Sweet Green.
Chipotle.
KFC.
Taco Bell.
Pizza Hut.
Tim Hortons.
Heidi Lau.
Starbucks.
Olive Garden.
Wendy's.
IHOP.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst.
Hallo und herzlich willkommen zu Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute habe ich für dich jede Menge Sattmacher, Burger, Pizza, Tacos, aber nicht nur Fastfood, auch komplette Menüs und sogar richtig gesunde Sachen wie Sushi oder Salat, sprich alles, was die Menükarte der Börse hergibt, denn wir reden über Restaurantaktien von Legenden wie McDonald's oder Domino's bis hin zu den jungen Herausforderern wie Cava oder Sweetgreen. Was läuft in der Branche? Wie verdienen die Ketten ihr Geld? Und welche Trends bestimmen, was auf den Teller und ins Depot kommt? Und weil Essen gehen alleine nun wirklich keinen Spaß macht, habe ich mir wieder den Mann eingeladen, der sowieso jeden Tag bei Ohne Aktien wird schwer die heißesten Börsenstories auftischt. Noah Leidinger, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung wieder.
Ja, Noah, schön, dass du da bist. Erzähl mal, wenn du essen gehst, was hast du auf dem Teller, was ist dir wichtig und worauf achtest du?
Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wann ich essen gehe. Also mittags gucke ich meistens eher was bisschen gesünderes essen und dann gehe ich oft auch, gerade wenn es jetzt USA ist oder so, zu Ketten, die ich schon kenne, also so Sweetgreen, Cava, vielleicht Chipotle, also einfach bekannte Namen. Und abends bin ich sehr Google Maps getrieben, also ich gucke mir dann Bewertungen durch, schaue mir an, was mich irgendwie reizt, gucke mir auch detaillierter die Rezension an und gehe dann dahin, was irgendwie laut Google Maps gut aussieht und gute Bewertung hat. Das ist eigentlich fast immer eine Absicherung nach unten, also wenn jetzt irgendwas 4,8 Sterne hat, wird es nie richtig schlecht sein. Es gibt natürlich Sachen, die sehr gut sind, obwohl sie nur 3 Sterne haben, weil irgendwie einmal der Service nicht so gut war. Aber sozusagen, das nehme ich in Kauf, dass ich das verpasse. Aber Google Maps ist so mein Go-To. Und ich versuche, wenn ich öfter wo bin, eigentlich immer neue Sachen auszutesten. So gehe ich bei der Auswahl vor.
Ganz wichtiges Thema ja schon genannt, nämlich die Apps, also Bewertung von Restaurants und auch generell Präsenz in Social Media, also irgendwelche Kollaborationen oder auch vielleicht virale Aktionen mit Influencern. Das ist ein wichtiges Thema, nicht nur für einzelne lokale Adressen, sondern inzwischen auch für die großen Ketten, die wir ja vor allen Dingen in den USA finden. Du warst gerade in den USA irgendwas Neues entdeckt, so aus der Business-Perspektive auch, wo du sagst, oh, das ist ein spannender Trend, da kommt vielleicht mal mehr?
Also ein Trend, den man hier ja auch sieht, dort auch, ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Matcha, also eher so im Kaffeebereich, was man überall sieht. Ich war das erste Mal bei Shake Shack, die ja auch an der Börse sind.
Über die werden wir natürlich heute reden, denn ich liebe Shake Shack, schon seit den Anfängen im Madison Square Park.
Ja, du bist ja ganz vorne dabei gewesen. Genau, und sonst bin ich immer bei Cava und Sweetgreen. Das sind so meine Go-Tos, die gucke ich mir immer wieder an. So ganz neue Konzepte habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Ich bin auch immer bei Nestlé indirekt, nämlich bei Blue Bottle. Das ist so mein Go-To-Coffee-Spot in den USA. Und die haben ja Nestlé vor ein paar Jahren gekauft. Das sind so meine Hauptansprechpartner.
Ja, es gibt in den USA wirklich wahnsinnig viele Ketten. Auch viele, die nicht an der Börse sind, sondern die noch vielleicht, kann man sagen, im Besitz von Private Equity sind. Die Reimann Family hat ja einiges zusammengekauft. Panera Bread beispielsweise, ja, so die Frühstücksketten. Aber sie haben überall halt ein Thema, ja, das wirst du in den USA auch festgestellt haben, nämlich so das Image, naja, man geht mal schnell was essen und das kostet nicht viel. Das ist weg, sondern selbst Fastfood wird in den USA zu einem Luxusgut. Die Preise sind erheblich gestiegen, im Wesentlichen aus 2 Gründen. Einerseits die Inflation 2022 bei den Rohwaren, also die direkten Importkosten. Die Inflationsraten sind inzwischen zwar deutlich runtergekommen, aber das heißt ja nicht, dass es günstiger geworden ist wieder, sondern die Preisanstiege sind eben da nicht mehr so stark. Und dann natürlich der Faktor Personal. Und das ist etwas, was vielen auch die Lust am Essen gehen an der einen oder anderen Stelle vergällt, weil viel einfach auch dann die Möglichkeit nicht mehr da ist. Wo viele zwar sagen, sie würden gerne gesünder essen, ja, sie wären auch bereit dafür mehr zu zahlen. Aber zwischen Bereitschaft und Fähigkeit ist dann eben auch ein Unterschied bei den Budgets. Und nach vorne ist die Perspektive eigentlich auch nicht besser geworden. Denn es gibt eine Umfrage in den USA, 82% der Restaurantbetreiber erwarten weiter steigende Lebensmittelpreise und 77% höhere Löhne. Und da haben wir die beiden wesentlichen ökonomischen Faktoren, mit denen Restaurantbetreiber und ja auch die großen Ketten, egal in welchem Geschäftsmodell sie arbeiten, jetzt kämpfen.
Ja, deshalb sind, glaube ich, auch alle auf Effizienz aus und viele merken also, dass sie sich auf eine Sache fokussieren. Eine coole Story, die ich zum Beispiel auch zum ersten Mal dann live gesehen habe, ist Raising Cane's. Die verkaufen eigentlich nur Chicken-Teile, fokussieren sich komplett darauf, sind halt sehr effizient und die gehören auch immer noch im Gründer. Die Firma ist mittlerweile um die 5 Milliarden wert, sind nicht an der Börse und der hat es komplett von Null auf hochgezogen und solche Modelle funktionieren gerade sehr gut, wo eine Firma so für ein Produkt steht und was du noch sehr effizient einfach herstellen kannst. Und es gibt von dem ehemaligen E-Commerce-Chef von Walmart, von dem Mark Lohr, der hat Wonder gegründet, hat mittlerweile auch ein paar Milliarden eingesammelt und der hat so ein Konzept, wo seine Vision ist, irgendwann trackt er deine Health-Daten, also deine Gesundheitsdaten und schickt dir dann passend zu deinen Präferenzen und zu deinen Gesundheitsdaten morgens, mittags und abends Essen zu. Wonder heißt das, gibt's auch schon so ein paar Läden, wo du alles bestellen kannst, von Frühstück über Burger, über Pizzen, alles in einem Konzept. Und das ist sicher auch ein Trend, über den wir sprechen werden, so dieses Longevity-Gesundheitsthema, das versucht er da voll zu integrieren. Und das ist auch so ein Modell, das ich so ein bisschen beobachtet habe noch.
Ja. Das ist ja fast dann schon so eine Konkurrenz für HelloFresh, ja, wenn man dann diese Gesundheitsdaten da hat. Die schicken einem ja auch was, aber ich muss es halt erstmal proaktiv bestellen. HelloFresh ist ja Marktführer in den USA. Da sieht man schon wieder, wenn man einmal anfängt mit diesem Thema Essen,
so viele Namen, ja,
dann gibt es so viele und wir reden heute wirklich nur über Essen. Die Getränke, also insbesondere die Kaffeeszenerie, die lassen wir mal aus. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, also eigentlich müssten wir jetzt auch mal über Starbucks reden, über Dutch Coffee. Ja, ja, das kommt natürlich, aber wir wollen ja noch ein bisschen Stoff für die Zukunft haben. Heute wird nur gegessen und gerade wenn die Preise steigen, haben wir natürlich ein Thema auch noch. Du musst den Leuten was bieten. Du musst irgendeine Rechtfertigung haben, warum sie denn jetzt mehr für den Restaurantbesuch ausgeben wollen. Und da sehen wir ja schon, dass es stärker auch ein Erlebnisfaktor sein muss. Also einfach nur das Menü hinknallen alleine, das reicht eben nicht mehr. Und das braucht ja dann auch zusätzliche Investitionen, um zum Beispiel auch die ja teilweise ziemlich runtergeranzten Läden mal ein bisschen fit zu machen. Also ein Unternehmen, über das wir heute nicht sprechen werden, kennen vielleicht auch die US-Touristen. Cracker Barrel gibt es nämlich auch, wenn man so über Land fährt, ist mal nicht so eine Story, die es nur an den Küsten gibt, sondern das ist wirklich traditionell American, ja, wo man auch noch Möbel kaufen kann, ne, sieht aus wie so ein Western-Saloon.
Ein Souvenirladen, so ein halber.
Es ist ziemlich dunkel. Ich habe mir irgendwann mal so eine kleine Tafel gekauft mit irgendwie einer Erinnerung an die US-Verfassung dort. Es gibt richtig schweres Essen und das musst du dann natürlich auch mal ein bisschen entschlacken, wenn du dann jüngere Kundschaft anziehen willst, aber dann hast du unter Umständen auch dann ein Bargain, nämlich wenn die jüngeren Kunden, wenn die Gen Z dann plötzlich sich erinnert, na, sie waren früher mal da und der Laden, den sie früher vielleicht cool fanden, der ist jetzt auch wieder cool, aber in anderer Hinsicht.
So ein bisschen wie bei der letzten Folge hatten wir die Laufschuhe, wo auch wieder so retro die Laufschuhe hochkamen, die früher mal irgendwie beliebt waren. Das gleiche ist vielleicht im Restaurantbereich auch, aber ist, glaube ich, schon eher ein kleines, nischiges Segment, auch immer sehr abhängig, ob man dann gerade den richtigen Zeitgeist trifft. Wer noch über ein Beispiel sprechen, wo es funktioniert hat, gibt auch zwei, drei Beispiele, wo es noch nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, wir starten am besten mal mit dem ganz großen Player, nämlich McDonald's, oder?
Ja, das ist ja, der sozusagen der Goldstandard, ne? Und hat ja den großen Vorteil, egal wo du bist auf der Welt, du kannst in einen McDonald's gehen und du weißt einfach immer, wie es schmeckt und was du kriegst. Ja, es ist ja inzwischen ein solcher Standard, dass es ja wirklich auch genutzt wird, der Big Mac, um Kaufkraftparitäten zu messen, also zu festzustellen, wie viel denn jetzt eine Währung wert ist in dem, was man an Gegenwert dafür bekommen kann, weil es eben ein so standardisiertes Gut ist. Es gibt immer irgendwelche nationalen Eigenheiten bei bestimmten Burgern, aber den Big Mac kriegst du überall. Und damit ist McDonald's natürlich auch an der Börse der Goldstandard, ja, von der Marktkapitalisierung her, aber auch von der Stabilität her, Status als Dividendenaristokrat. Und bei McDonald's lohnt es ja gleich schon mal auch auf das Geschäftsmodell zu gucken, denn eine wichtige Abgrenzung, die wir immer machen werden bei allen Unternehmen, über die wir heute sprechen, ist, wie machen sie es eigentlich? Machen sie es selber? Haben sie also die Restaurants selber im Eigenbetrieb? Machen sie es als Franchise-Geber? Was heißt also mit selbstständigen Unternehmern, die dann 2, 3 Restaurants betreiben, vielleicht auch mal 10, werden Masterlizenzen für ganze Länder vergeben oder sind es Mischmodelle oder ist es einfach nur ein Immobiliengeschäft? Und wir haben für alles spannende Beispiele, können also da wirklich sagen, was sind die Chancen und Risiken dieser Modelle, gerade auch in diesen Zeiten. Bei McDonald's kann man eigentlich sagen, es sind 2 Modelle. Auf der einen Seite sehr starker Fokus auf das Franchise-Geschäft. Es gibt noch relativ wenige selbstbetriebene Läden. Und auf der anderen Seite natürlich die Immobilien. Denn McDonald's besitzt rund 45% der Grundstücke und 70% der Gebäude von den Locations weltweit. Bekommt also zusätzlich zu den Lizenzgebühren aus dem Franchise auch noch die Mieten obendrauf. Und außerdem hat man in der Bilanz aktuell Immobilienwerte von 42 Milliarden US-Dollar. Und die sind natürlich niedrig bilanziert. Das heißt, da schlummert eine ganze Reihe von stillen Reserven. Und dann gibt es mir mal Analysten, die das dann so ein bisschen hochrechnen. Was könnte das denn bedeuten, wenn man das mal an die Börse bringen würde? Und ja, auch dafür gibt es Beispiele von anderen Unternehmen, kommen wir ganz zum Schluss drauf. Dann kann man doch dazu kommen, dass so 40% der aktuellen Bewertung von McDonald's allein durch das Immobilienvermögen gedeckt sind. Und das relativiert ja dann auch die KGVs, die deutlich über 20 liegen traditionell bei McDonald's.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, so eine halbe Immobilienaktie und ja vor allem auch Top-Locations, wo sie schon sehr früh einfach die Läden gebaut haben. Was man natürlich trotzdem sieht, also eigentlich ja wirklich ein geniales Geschäftsmodell. Du hast einmal die Immobilien, die sehr wertvoll sind, stabile Einnahmen bringen. Du hast einmal das Franchise-Modell, wo du nicht viel investieren musst, was quasi von selber immer weiter wächst, wo die Franchise-Nehmer die Arbeit machen. Trotzdem hat man bei allen Firmen, die so diese Größe haben von den 40.000 Läden, natürlich das Problem, es ist extrem schwer zu steuern, wie beliebt ist jetzt gerade McDonald's, es kommen neue Konkurrenten rein, die einen Hype haben. Und das hat man in den letzten Jahren schon auch gesehen. McDonald's hatte schon Schwierigkeiten, das Wachstum vor allem in bestehenden Läden. Und ich glaube, das ist auch so eine Kennzahl, wo wir ganz zentral drüber sprechen werden. Wenn so Restaurantfirmen ihr Wachstum angeben, gibt es immer 2 Zahlen. Einmal gibt es das Gesamtwachstum und einmal das Wachstum in bestehenden Läden. Und darauf muss man eigentlich ganz genau schauen, weil wenn eine Firma einfach neue Läden eröffnet und aber in den bestehenden Läden immer weniger Kunden kommen, dann ist das ein großes Problem. Und das ist was, was man sich bei McDonald's sicher als eins der Kernrisiken anschauen muss. Schaffen sie es, im Trend zu bleiben? Sie wurden in den letzten Jahren sehr viel kritisiert, dass sie einfach viel zu teuer wurden. Also dass das Fastfood auf einmal nicht mehr günstig ist.
Das teilweise hat ein Menü in teureren US-Bundesstaaten, so wie Massachusetts, $18 gekostet. Ja, also so ein Big Mac-Menü mit Fritten und einem Softdrink. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, nein, das ist kein Fastfood mehr. Und da ist halt auch Preis-Leistung irgendwann ein Problem.
Absolut. Also sie haben jetzt auch wieder diese Mac-Value-Strategie eingeführt, also dass sie wieder viele günstige Angebote haben. Teilweise gibt es ein Treueprogramm, wo du dann...
$5 der Deal.
Ja.
Hast du gemacht?
Nee, ich bin nie bei McDonald's tatsächlich. Ich habe noch nie bei McDonald's einen Burger gegessen.
Wie? Also nicht in den USA oder hier auch nicht?
Noch gar nicht. Ich habe noch nie bei McDonald's
einen Burger gegessen. Okay, also bei mir war das früher so vor 10 Jahren war das noch so ein Ding, ja. Jeden Sonntag habe ich McDonald's gegessen. Keinen Bock zum Kochen gehabt und dann nachmittags so zu Mc's gegangen, ja. Und dann so schön so ein Big Rösti oder sowas, ja. Also ich habe immer gern diese Editionsware gegessen, ja. Und so mit Dick Käse sowas oder Big Tasty Bacon, also das, wovon man auch wirklich satt wird. Da habe ich noch nicht so auf die Zahlen geachtet. Also vielleicht auf die Zahlen von Aktien, aber nicht auf die Kalorienzahlen. Als ich da mal gesehen habe, was wirklich so dieser Big Tasty Bacon mit dieser Soße da so hat. ja, habe ich das gelassen und inzwischen gehe ich dort nur noch hin, wenn mein Sohn unbedingt eine Junior-Tüte haben will, weil es gerade wieder Pokémon-Figuren oder irgendetwas gibt, was er sammelt. Dann heißt er nicht mehr Junior-Tüte, heißt er jetzt Happy Meal. Junior-Tüte hieß das, als ich.
Stimmt, Happy Meal kenne ich auch noch,
ja. Ja, Junior-Tüte hieß das, als ich Kind war. Heute würde man unter Junior-Tüte wahrscheinlich was anderes verstehen. Ja. Und ja, aber das ist genau das Thema. Die müssen halt schauen, dass es trotzdem wirklich auch in dieser Skalierung affordable bleibt für breite Bevölkerungsschichten. Da ist sowas wie Mac-Value-Plattform ein Thema, wobei ne, die Franchise-Nehmer sind ja unabhängig, können vielfach auch in der Preisgestaltung, ja auch wegen der regionalen Unterschiede, selber aktiv werden, sodass es eigentlich einen anderen Hebel gibt. Du musst die Kosten senken, damit du ordentliche Margen hast. Und da setzen sie ja schon sehr stark auf Technologie.
Absolut. Diese Bestellterminals kennt ja jeder, was einfach den Bestellprozess schon mal deutlich effizienter macht. Sie hatten lange in der im Drive-Thru so KI-Roboter, die Bestellung aufgenommen haben. Das haben sie ja teilweise wieder eingestellt, weil es nicht so gut funktioniert hat. Und ich glaube, McDonald's ist auch so ein Kernbeispiel dafür. Alle Ketten, die wir neu starten, orientieren sich auch an McDonald's, wie man intern einfach Prozesse sehr effizient macht in der Produktion, sehr effizientes Essen produziert, obwohl es ja da auch zum Beispiel die Eismaschinen von McDonald's sind ja bekannt dafür, dass sie immer ausfallen. Also es gibt so einzige Dinge, die nicht funktionieren, aber grundsätzlich ein sehr, sehr effizientes Modell, wo, was glaube ich auch ein Branchenstandard ist, wo sich viele dran orientieren. Und was auch ganz spannend ist, auch wenn man gerade so auf die Thematik blickt, dass sie so ein bisschen in der Krise sind, es gab das schon mal in den 2000er Jahren. 2002 ist der Umsatz gesunken von McDonald's, vor allem in bestehenden Läden stark gesunken. Und dann haben sie einen neuen Manager geholt, den Jim Cantalupo, und der hat das Ganze wieder auf Vordermann gebracht. Unter anderem mit dem Slogan I'm Loving It, der von der deutschen Agentur kam. Wissen viele gar nicht. Es war eine deutsche Agentur, die diesen Slogan entworfen hat, der über Jahrzehnte dann eigentlich gültig war. Und sie haben damals Salate eingeführt.
Ja, weil es gab ja diesen Film. Es gab ja Super Size Me. Ja,
stimmt.
Da ging es ja.
Aber war das schon 2000? War
das ja, das kam später. Ich glaube, 2004 oder so kam der raus. Aber das war ja dann auch so ein Ding, wo viele gesagt haben: Naja, dieses Super Size Me zeigen. McDonald's ist ein Modell, das war gut, aber da gibt es jetzt die große Zeitenwende. Ja. Das ist nichts mehr. So, und dann der Tanker braucht halt eine gewisse Zeit, bis er sich in eine etwas andere Richtung bewegt. Ja, und das ist ja auch so, wenn McDonald's sagt: Wir wollen jetzt Salat machen oder wir wollen jetzt mal eine Apfeltüte machen, eine Obsttüte als Nachtisch. Dann sind das einfach solche Mengen, die dann auch ordern müssen, ja, dass das wirklich ja die Verfügbarkeit eines Gutes auf zum Beispiel dem gesamten deutschen Markt dann berührt, weil dann sind die plötzlich auf einen Schlag der größte Apfeleinkäufer. Ja, und du kannst jetzt auch in der Fruchttüte von McDonald's, kannst du jetzt nicht sagen, okay, wir packen jetzt Erdbeeren oder Physalis rein, weil in der Skalierung gibt es dann nicht genug und auch schon gar nicht zu dem Preis. Insofern ist klar, warum es eine Apfeltüte gibt, ja, Äpfel gibt es immerhin noch in der Skalierung und auch zu dem Preis, und sie brauchen relativ lange, bis sie sich irgendwie bewegen. Aber wir haben dort auch immer wieder gesehen, am Ende hat es dann doch funktioniert. Auch was die Umgestaltung von Läden angeht. Ich meine, McDonald's-Läden sahen ja schon dann vor 15 Jahren irgendwie auch so ein bisschen Rotze bisweilen aus, ja. Ein bisschen runtergekommen. Aber dann die neuen Konzepte, als sie wirklich ausgerollt wurden, waren ja auch wieder freundlicher. Es zeigt, sie kriegen es schon hin, aber in der Skalierung dauert es. Und deswegen wird wahrscheinlich auch die Aktie immer solche Wellen haben, dass man eine Zeit lang denkt, na, also jetzt war es das dann doch. Aber irgendwie bislang, muss man sagen, haben sie diese Anpassungsfähigkeit, die wir bei Unternehmen ja sehr häufig hervorheben, immer wieder unter Beweis gestellt. Das heißt nicht, dass es ewig funktioniert, aber die Voraussetzungen, die McDonald's da hat, die sind sehr gut.
Ja, und man sieht halt auch im Aktienkurs, im Vergleich jetzt auch zu anderen Restaurantkonzepten, wenn man so ein bisschen länger drauf guckt, ist eigentlich immer ein sehr solider Wertanstieg. Und da merkt man schon ein bisschen so dieses Kerngeschäft mit den Immobilien, das einfach so einfach eine gewisse Basis gibt. Im Vergleich jetzt zum Burger King werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Die haben halt diese Basis nicht in der Form. Die haben auch mit den Renovierungen deutlich mehr Geld gespart. Das sieht man auch. Gerade in den USA sind die viel mehr veraltet als McDonald's-Läden. Und das hat McDonald's, glaube ich, schon sehr, sehr gut gemacht in den letzten Jahren.
Ja, McDonald's hat seit 2010 den Aktienkurs verdreifacht und hatte in dieser Zeit, in der ja nun auch wirklich auch fürs Restaurant-Business, Stichwort Corona, eine ganze Menge los war, keinen Drawdown auf Dollarbasis, der über 20% hinausging. Das ist also wirklich eine sehr entspannte Aktie vom Kursverlauf her. Dazu eben die Dividende, ja, seit 48 Jahren in Folge steigende Dividenden, also kurz vor dem Aufstieg zum Dividenden-King, wenn man diese 50 Jahre dann erreicht. die Dividende auch noch sauber unterlegt. Ja, zuletzt für die letzten 12 Monate 6,88 $ Dividende zu 9,32 $ Free Cashflow. Und McDonald's gibt nicht nur Essen aus, sondern isst sich auch selber. Denn Aktienrückkäufe, ganz wichtiges Thema bei McDonald's. Die Anzahl der ausstehenden Aktien in den letzten 10 Jahren von 980 auf 714 Millionen zurückgegangen. Das heißt minus von 27%. Ein bisschen was von dem Share Cannibal, den Charlie Munger erwähnte. Also sie kaufen nicht nur Aktien zurück, sondern ziehen sie dann auch ein, sprich verteilen sie nicht weiter an die Mitarbeiter oder an irgendwelche Übernahmen. Und das begünstigt natürlich auch dann einen überproportionalen Anstieg beim Ergebnis je Aktie. Und in Summe entsteht halt daraus etwas, wo man sagt, naja, das ist stabil, gerade auch durch das Immobiliengeschäft. Es ist ein bisschen schwerfällig, aber deswegen, wenn der Tanker dann mal Fahrt aufgenommen hat, dann hat er eben auch Macht. Und das werden wir jetzt wieder sehen bei diesem McValue. Deswegen kann man es auch höher bepreisen. Höher bepreisen als zum Beispiel momentan eine LVMH, weil es eben nicht so zyklisch ist. Deswegen schreibt man halt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis drauf, momentan von so 23, 24 auf Basis der Schätzung. Und das entspricht halt einfach dann auch dem historischen Mittel der letzten 10 Jahre.
Glaubst du, dass irgendwann aus der Zeit fallen werden, gerade mit dem Gesundheitstrend? Also klar, ein bisschen kann man sich immer anpassen und man hat dann schon 2000 irgendwie Salate eingeführt, aber wenn der Trend weitergeht, es kommt trotzdem immer mehr Konkurrenten und gerade auf dieser Basis von 40.000 Läden, dann noch irgendwie weiterzuwachsen mit dem Produktsortiment, das am Ende ja trotzdem irgendwie so bleiben muss. Ich kann jetzt nicht nur noch Salate verkaufen, es wird jetzt auch kein Sweetgreen aus McDonald's werden. Glaubst du, das hat so über 10, 20 Jahre Perspektive? Also wäre das eine Aktie, wo du sagst, das legst du ins Depot, guckst 30 Jahre nicht drauf und wärst total entspannt?
Ja, also ich hab sie im Depot. Es ist tatsächlich von den Aktien, über die wir reden, diejenige, die ich im Depot habe, schon seit sehr langer Zeit. Und naja, also ich weiß nie, was über 20, 30 Jahre passiert. Man wird auch dann sich die KPIs immer anschauen, aber sie haben bislang eben sehr viele Krisen überstanden und das geht immer so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, aber sie haben es in ihrer DNA, diese Anpassungsfähigkeiten, das mit diesem Gesundheitsbewusstsein, das ist auch schon schön. Also es haben in den USA Anfang des Jahres 49% der Menschen in einer Umfrage gesagt, der wichtigste Top-Vorsatz ist für das Jahr, sie wollen sich gesünder ernähren, aber ob sie das dann auch wirklich tun, ist das immer die Frage mit den Vorsätzen. Und ich glaube, dass es da schon eine sehr, sehr breite Bewegung noch gibt, wo einfach Menschen sagen, ja, also McDonald's schmeckt mir. Aber man muss auch sagen, es geht auch schnell. Es kann auch wieder zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis kommen. Und wir wollen auch nicht vergessen, wie sich der McDonald's in den letzten 20, 30 Jahren verwandelt hat, auch von der Qualität. Also wenn du heute so einen Burger isst bei McDonald's und ich vergleiche das mit dem McDonald's meiner Kindheit. Mhm. Das war ja ganz großartig. Ich glaube, ich war 11, wie wir im Ort den ersten McDonald's kriegten. Ja. Und das war ja noch so, da wusstest du gar nicht, wo hört das Brötchen auf und wo fängt die Verpackung an. Also das haben wir heute schon deutlich bessere Sachen gesehen. Ja, aber sie sind natürlich nicht die einzigen. Sie haben Konkurrenz, nicht nur von diesen neuen, frischen, jungen Marken, sondern auch natürlich der große Widersacher, auch gerade in der Werbung, Burger King. Burger King ist ja keine Aktie an sich, sondern Burger King steckt in einem Unternehmen aus Kanada. Erzähl uns ein bisschen was drüber.
Genau, Burger King wurde 2010 von 3G Capital gekauft. Das ist eine brasilianische Private Equity Firma. Kennt man wahrscheinlich vor allem dafür, dass sie mit Warren Buffett diesen Kraft-Heinz-Deal gemacht haben. Die haben damals, glaube ich, 3 Milliarden für Burger King ausgegeben. Haben es dann in die Börse gebracht und dann entschieden, okay, es reicht uns nicht jetzt nur Burger King zu haben, sondern wir kaufen noch andere Marken dazu. Und die Kernmarke, die sie noch dazu gekauft haben, ist so Tim Hortons. Es gibt noch 2, 3 kleinere. Aber aktuell ist eigentlich die Firma Restaurant Brands International heißt die. Und da ist vor allem Burger King und Tim Horton drin.
Ja, und natürlich etwas, wo ich in den USA tatsächlich ganz gerne hingehe. Die Läden sind ein bisschen trashy, aber das Hühnchen schmeckt echt gut. Popeyes Louisiana Kitchen.
Stimmt.
Ja, und bringt immerhin auch 20% vom Umsatz.
Ja, vom Umsatz. Aber das ist zum Beispiel ganz, ganz spannend bei RBI. Da denkt man eigentlich vor allem an Burger King. Wenn man sich aber mal den Gewinn anschaut, dann hat in den letzten Jahren Tim Hortons circa 1 Milliarde pro Jahr gemacht. Und Burger King in USA, gemeinsam mit dem ganzen internationalen Geschäft, auch circa 1 Milliarde. Also Tim Hortons ist ein Kern von diesem Investment und das sollte man schon wissen. Man investiert da nicht nur in Burger King. Und das ist vielleicht sogar auch gut so, weil bei Tim Hortons läuft es deutlich besser. Ist so eine legendäre Kaffeekette eigentlich in Kanada. Die haben auch 75% der Läden gehören denen selber, das heißt, die haben wie McDonald's Mieteinnahmen, die produzieren auch den Kaffee selber, die produzieren die Sirupe selber, das heißt, die haben wirklich ein relativ vollumfängliches Modell. Und Burger King, auch dadurch, dass sie von Fuji gekauft wurden, wurden halt voll auf Effizienz getrimmt. Also die haben erstmal alle eigenen Läden an Franchise-Nehmer rausgehauen, haben nicht mehr so viel investiert, also wirklich so, ja, wie man es
also
kennt.
Das von 3G, das muss man ja sagen, also das, der Klassiker ist ja dieses Zero-Based Budgeting, ja, also eigentlich erstmal alles wegstreichen und
gucken, was noch
quasi so wie bei wie Elon Musk das gemacht hat bei Doge, ja, erstmal alle Vitalfunktionen weg und mal gucken, ob es auch nicht vielleicht irgendwie so funktioniert. Ja. Und das ist ja auch bisweilen recht erfolgreich. Bei markengetriebenen Geschäftsmodellen wird das halt schwierig. Das hat man gesehen bei Kraft Heinz, ja. Dazu dann auch noch alle Finanzexperimente mit dem hohen Kredithebel, dem hohen Goodwill. Man hat es auch gesehen bei AB InBev, wo sie auch mit drin waren. Also das ist ein schmaler Grat mit dieser Effizienz. Aber weil man eben nicht nur bei Burger King davon abhängt, sondern Tim Hortons hat und da wahrscheinlich auch eine loyale Stammkundschaft in Kanada hat, passt das unter einem Dach ganz gut, ja.
Ja, also das würde ich sagen, passt schon zusammen. Aber auch wenn man sich da den Börsenwert anguckt, eigentlich in den letzten Jahren so gut wie gar keine Wertentwicklung mehr gehabt. Und ich glaube, die sind wirklich gut, Deals zu machen. Also Fuji ist ein genialer Dealmaker, haben ja eben InBev, Kraft Heinz, Burger King, Tim Hortons, also so in drei Industrien, wirklich drei der allergrößten Marken aufgekauft und besitzen da auch relevante Anteile. Die haben damit ein richtig gutes Geschäft gemacht. Nur seitdem das dann mal stabil an der Börse war und es dann eher darum ging, okay, die Marken weiter zu betreiben, zu entwickeln, zu investieren, seitdem läuft es eigentlich bei keinem von diesen Firmen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem bei RBI. Ich glaube, es würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, da Tim Hortons rauszuziehen und das separat zu betreiben. Das wäre wahrscheinlich deutlich profitabler. Und das ist schon mal passiert. Nämlich einer der größten Deals von Bill Ackman, der legendäre Investor, der hat 2006 zu Wendy's gesagt, Wendy's war damals Eigentümer von Tim Hortons, spaltet mal Tim Hortons ab, das ist deutlich mehr wert, als ihr alleine an der Börse wert seid. Und genau das ist damals auch passiert und wurde sehr viel Wert geschaffen. Und das könnte man, glaube ich, jetzt fast wieder tun, weil Burger King hat massive Probleme, die Läden sind alt, die Marke ist noch weiter weg von der jungen Generation als jetzt McDonald's. Sie sind auch ein riesiger Laden, aber eben deutlich unprofitabler als McDonald's. Und ich glaube, Tim Hortons ist da so der Kernwerttreiber für mich, ja.
Wobei ich immer den Eindruck habe, dass Burger King bei diesen vegetarischen Produkten, also bei diesen Bratlingen, zumindest hier in Deutschland, deutlich innovativer ist, deutlich schneller ist, auch an der einen oder anderen Stelle deutlich mutiger ist als McDonald's.
Das stimmt sicher, also da sind sie auf jeden Fall in Deutschland besser, aber dieses vegetarische Thema ist auch wirklich ein sehr deutsches Thema. Also in den USA siehst du das viel, viel weniger und der deutsche Markt ist jetzt nett für die alle, aber ist jetzt nicht der relevante Markt. Und ich glaube, das überschätzt man oft so ein bisschen, wie groß am Ende diese Branche für diese vegetarischen Produkte ist. Und da ist schon noch eher relevant, was machst du mit deinem klassischen Burger und wie kommt der an?
Und da sind wir auch wieder dann bei so Themen wie McDonald's, ja. Sie haben das dabei, ja, natürlich auch dann an den Küsten in den USA mag das eine höhere Relevanz haben, aber wir sehen das ja eigentlich quer durch die Bank, dass diese vegetarischen Produkte, also mir schmecken sie durchaus gut, ja. Und ich sehe das ja jetzt nicht als vegan oder als Fleischersatz oder so. Ich mag den Geschmack, ja, und ich kann mir auch auf so einen veganen Bratling durchaus einen schönen Käse und ein gutes Relish vorstellen. Ja. Aber wir sehen ja schon, dass viele Unternehmen, wie auch Kellogg's, die ja da aktiv sind, diese ursprünglichen Prognosen, die man so vor 3, 4, 5 Jahren hatte, überhaupt nicht erreicht haben und das Geschäft nicht diese kritische Größe bekommen hat.
Ja, man muss sich ja nur mal die Kurse von Beyond Meat und Oatly angucken, dann weiß man ja, was los ist. Und natürlich auch in der Produktion sind die schon sehr teuer. Absurderweise ist ja Fleisch einfach extrem günstig, auch vor allem in den USA. Muss man jetzt auch nicht unbedingt für richtig halten, aber so ist es eben. Und deshalb so diese Kombo, es gibt nicht so eine große Zielgruppe, die Economics sind irgendwie schwierig. Deshalb ist es, glaube ich, würde ich sagen, kein Vorteil, der jetzt der Aktie langfristig hilft.
Ja, und deswegen sehen wir, dass Restaurant Brands International eine Aktie ist, die seit langer Zeit relativ günstig daherkommt, im Vergleich auch zum Platzhirsch, zu McDonald's. Ja, wir haben da so ein PI von 16, aber na,
mit Grund.
It's cheap for a reason, ja, günstig aus Grund. Und im Gegensatz zu McDonald's eben halt trotz der Stärke von Tim Hortons, eben weil Burger King belastet, noch immer unter dem Vorpandemie-Hoch. Mhm. Ja, und das ist natürlich aus Aktionärssicht, selbst wenn es Dividende gibt, ziemlich langweilig.
Absolut, ja.
Eine andere Aktie, und damit gehen wir mal vom Burger ein bisschen weg, die eine aufsehenerregende Kursentwicklung hinter sich hatte, ist Domino's. Da sind wir bei Pizza. Eigentlich so der Inbegriff für Pizza. Ja, die sind ja auch in Deutschland präsent. Wir gehen gleich mal auf die Struktur ein, aber vielleicht erstmal so zu der Aktie. Das ist ja Wahnsinn, was da gelaufen ist. Die hat sich ja versiebzigfacht in den 2010er Jahren. Jetzt so ein bisschen irgendwie ein Plateau ausgebildet, Konsolidierung, aber das ist ja auch eine Folge einer sehr konsequenten Unternehmer- und Kapitalallokationsstory, weil die haben es wirklich durchgezogen. Ja, es ist ja fast ausschließlich ein Franchise-Modell, und zwar ein Franchise-Modell, was dann wirklich an allen möglichen Stellen auf Financial Engineering auch getrimmt wird. Sprich, man zieht Geld aus dem Unternehmen raus, wie es nur irgendwie geht. Man versucht, das mit möglichst wenig Eigenkapital zu machen. Bilanziell ist das Eigenkapital sogar negativ durch die Wirkung der Aktienrückkäufe. Man arbeitet mit extrem hohem Finanzierungshebel, ja, also Net Debt zu EBITDA, das Verhältnis aus Nettoschulden und operativem Ertrag bei 6. Das ist normalerweise etwas, wo es richtig brenzlig wird. Ja. Bei Domino's funktioniert das aber sogar in einer Form, dass sogar Warren Buffett die Aktie mal gekauft hat. Was glaubst du, ist so das Erfolgsgeheimnis von Domino's?
Ich glaube, am Ende ist es schon einfach sehr gute Digitalisierung, die sie hingekriegt haben. Also sie liefern ja selber die Pizzen aus, machen großen Teil der Bestellungen über die eigene App und haben wirklich selber geschafft, einerseits sehr effizient zu sein, also viel an die Franchise-Nehmer auszulagern, und andererseits aber rundherum diese ganzen Methoden einfach sehr gut zu bauen, viel besser als die anderen. Also sehr früh mit einer App gestartet, sie machen eigene Logistik, und dann ist es ein sehr wiederholbares Produkt. Also man weiß, bei Domino's kriege ich jetzt nicht die beste Pizza, aber ich kriege auf jeden Fall fast überall eine gute Pizza. Und sie sind natürlich auch extrem schnell gewachsen. Haben mittlerweile 20.000 Stores, wie du gesagt hast, 99% davon von Franchise-Nehmern betrieben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis am Ende vom Produkt. Man kann sich auch die Pizza irgendwie anpassen lassen, und es ist einfach wirklich sehr, sehr simpel, ist nicht so teuer. Ich habe einfach die Basics richtig gemacht. Ist trotzdem eine Firma, die ich jetzt vom Produkt nicht so attraktiv finde.
Weil du keine Pizza magst?
Ich mag die Pizza nicht. Also wenn ich dann eine Pizza esse, gehe ich lieber
zu viel Teig,
ja, es ist halt so ein bisschen eine amerikanische Pizza, und dann auch irgendwie das zu bestellen, ich gehe lieber gern wo eine Pizza essen, deshalb ist vom Produkt her nicht so meins, und du hast gesagt, Warren Buffett hat ja erst letztes Jahr sozusagen Aktien gekauft, das heißt, der findet sie scheinbar günstig. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen skeptischer. Sie haben ja gerade wirklich massive Probleme, auch in verschiedenen Ländern. Du hast schon gesagt, sie haben auch teilweise sehr große Franchise-Nehmer, die wirklich ganze Länder machen. Es gibt eine Firma, die auch an der Börse ist, die macht Australien, Japan, Deutschland. Und die hat zum Beispiel in Australien und Japan eine 7% Liefergebühr auf einmal eingeführt. Gab es einen riesen Aufstand, Kunden haben die Firma verlassen. Und darunter leidet dann auch die Domino's-Mutter selber, obwohl die da direkt gar nichts machen können. Und da sieht man auch bei Domino's sehr gut so die Nachteile von diesem Franchise-Modell.
Genau, also vor allem so von den Master-Franchises. Ja. Das ist also eben nicht, dass man das kleinteilig hat und ganz viele selbstständige Unternehmer vielleicht einladen haben, vielleicht auch so wie Henry Maske bei McDonald's dann gleich mal ein Dutzend lädt, sondern dass sie gleich Lizenzen für ganze Länder an Franchise-Nehmer geben und dann auch für mehrere Länder an einen. Und deswegen, wenn ihr euch für Domino's interessiert, dann müsst ihr in der App ganz genau hinschauen, denn ihr werdet mehrere Domino's-Aktien finden, und zwar gleich 3. Der Master, die Gesellschaft, die oben drüber steht, die auch die Franchise-Rechte für die USA selber hält und ansonsten eben diese Master-Lizenzen vergibt, das ist die Domino's Pizza. Dann hast du gesprochen gerade über die Gesellschaft, die unter anderem Australien, Japan macht, aber seit der Übernahme von Joey's Pizza auch das Deutschland-Geschäft hat. Da sind wir bei Domino's Pizza Enterprises. Die sind in Australien notiert und ansässig. Das ist ziemlich müde geworden bei denen, das Wachstum seit 2021. Dazu die Marge früher kontinuierlich über 15%, jetzt zusammengeschnurrt auf nur noch 7%. Da haben wir also wirklich momentan zwar noch einen hohen Cashflow, der auch die hohe Dividendenrendite von 4% deckt, aber da ist schon jetzt irgendwo der Punkt, wo man mal irgendetwas drehen muss. Und dann gibt es eine dritte Aktie, und das ist die Domino's Pizza Group, und die hat das Geschäft in Großbritannien und in Irland. Ja, und der Kurs pendelt so seit Jahren ziemlich erratisch zwischen 2 und 4% Pfund. Das ist also was für Trader. Sehr günstig bewertet auf den ersten Blick, wenn man hinschaut, dann stellt man fest, ach Mensch, KGV von 12, das ist ja richtig günstig, mal ein Schnäppchen. Ja, aber dann, wenn man bedenkt, dass sie halt auch Schulden haben, dann guckt man auf den Free Cashflow und stellt fest, ja, Unternehmenswert ist dann doch 18 Mal Free Cashflow für ein Unternehmen, das zunächst stagnierende Umsätze hat und eine operative Marge, die auch nicht mehr an die Werte von vor der Pandemie rangekommen ist, dann ist man da auch ein bisschen vorsichtiger. Insofern, also wenn man sich für Dominos interessiert, dann müsste man konsequenterweise dann auch die Obergesellschaft wirklich nehmen, die Dominos Pizza, und dann sich eben darüber im Klaren sein, dass sie noch immer sehr hohe Schulden haben, dass ja dieses Geschäftsmodell, kapitaleffizient zu sein, möglichst wenig Eigenkapital, möglichst viel über Schulden zu machen, dass das ein Geschäftsmodell ist, was in den 2010er Jahren ja ganz großartig war, als Geld nichts gekostet hat. Aber inzwischen leben wir in einer anderen Welt. Es gibt eben wieder Zinsen, und deswegen war auch klar, dass die Aktie damals 2021, 2022, als plötzlich die Zinsen wieder gekommen sind, 40% verloren hat. Denn Domino's Pizza ist eigentlich kein Pizzaunternehmen. Ich würde sagen, es ist auch kein Fastfood-Unternehmen. Es ist eine Financial Engineering-Bude, die
mit einer
alle,
Marke.
Ja, mit einer Marke, die alle Stellschrauben wirklich gedreht haben. Und dazu gehören natürlich auch Aktienrückkäufe. Auch hier haben wir wieder den Share Cannibal innerhalb von 10 Jahren rund ein Drittel der Aktien eingezogen. Das ist für uns als Aktionäre positiv, aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass du dann in deinem Stammgeschäft wirklich einen ganz heißen Reifen fährst. Und ich würde mal sagen, 2021, 2022 in diesem Zinsschock, da war der Reifen schon heiß.
Und ich glaube, also was mich wirklich so ein bisschen stört, ist diese fehlende Kontrolle. Sie haben jetzt zum Beispiel in den USA auch so ein Treueprogramm gemacht, ein neues. Gab es unter anderem so eine Emergency-Pizza. Das heißt, du konntest anrufen und sagen, ich habe irgendwie keine Zeit mehr zu kochen. Und wenn du im Treueprogramm warst, hast du eine Pizza geschenkt bekommen. Und das hat in den USA selber auch ganz gut funktioniert. Und dann machst du im Kerngeschäft eigentlich alles richtig und treibst es da ein bisschen voran, und gleichzeitig macht halt so der Hauptlizenznehmer in Deutschland und Australien Fehler. Und das ist schon halt schwierig bei dem Geschäftsmodell. Dann ist die Bewertung immer noch nicht so wahnsinnig günstig. Und die große Frage ist halt, wo kommt da jetzt wirklich nochmal relevant Wachstum? Wenn du schon 20.000 Pizzaläden hast, einige Expansionsschritte haben auch nicht funktioniert in den letzten Jahren. In manchen Ländern kommt das einfach nicht so gut an. Ich glaube, so der Hauptweg wäre natürlich zu sagen, okay, wir schaffen es irgendwie, den Franchise-Nehmern mehr Geld abzuziehen. Das würde auch gar nicht so schlecht zu Domino's passen. Aber es sind ja meistens auch sehr langfristige Verträge, die sie haben. Das heißt, du wirst es auch nicht schaffen, dass auf einmal die Master-Franchise-Geber dir nicht mal 3,5% vom Umsatz geben, sondern 6%. Das wird so schnell nicht passieren.
Ja, also das Lineal aus den 2010er Jahren sollte man auf jeden Fall nicht anlegen und das in irgendeiner Form nochmal extrapolieren. Selbst wenn die Marktposition und der Brandname natürlich großartig ist. Aber wenn man da mal irgendwann ein bisschen konservativer auf der Finanzseite agieren muss, dann drückt das ja dann auch auf die Bewertung. Also ich muss auch zugeben, ich habe damals den Einstieg von Warren Buffett nicht ganz verstanden, weil es eigentlich keine klassische Buffett-Aktie ist. Aber muss ich auch zugeben, ich habe auch nicht verstanden, warum er sich seit Jahren mit 3G zusammen, die ja deutlich reduziert haben, bei Kraft Heinz dieses Debakel anschaut, was ja wirklich nichts mit den Prinzipien zu tun hat, wie normalerweise Unternehmen im Reich von Berkshire Hathaway geführt werden.
Wobei ich glaube, Domino's von der Investmentgröße war es ja ca. so 1,5 Milliarden. Das sind ja eigentlich die Deals, die nicht er macht, sondern die machen Todd Combs und Ted Weschler, seine beiden Investment-Manager. Und die machen ja generell oft Deals, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Die haben ja auch Snowflake gekauft und dann mal Amazon gemacht. So, da sind
ja, aber schon sie paar passen dabei, irgendwie noch immer ein bisschen zur DNA von
sie, sollten sie eigentlich.
Ja, und das da bin ich gespannt. Ja. Aber Pizza ist jetzt nicht so dein Fall, lernen wir daraus. Also meiner übrigens auch nicht. Domino's Pizza, ich esse Domino's Pizza einmal im Jahr, wenn ich in ein Wellnesshotel mit meinem Sohn gehe, wo so Wasserrutschen sind, irgendwo im Brandenburgischen, und da Essen im Hotel ist nicht so toll wie die Wasserrutschen, und danach traditionell holen wir uns eine Pizza bei Domino's, was immer eine Herausforderung ist, wenn mein Sohn kein Käse isst, dass man eine Pizza ohne Käse machen zu lassen. Und ich habe, das haben wir jetzt glaube ich 3 Jahre, 4 Jahre in Folge gemacht, immer das Problem, dass ich danach unglaublichen Durst kriege, weil ich finde die Pizza extremst salzig.
Das mag ich auch bei Pizza nicht so gerne. Also ich finde, wenn man abends Pizza isst, am nächsten Tag wacht man auf und hat einfach den ganzen Tag Durst. Gerade bei so einer Pizza, die jetzt nicht die allerbeste ist von der Qualität her. Und deshalb auch wirklich nicht mein Produkt. Ja.
Dann noch ein Pizzatipp von dir für Hamburg?
Jill's Pizza ist sehr lecker.
Okay.
Das ist in der Schanze.
Jill's Pizza in der Schanze und in Berlin Papa Pane di Sorrento.
Okay.
In der Ackerstraße in Berlin-Mitte. Kann ich wirklich empfehlen. Fresh, und gut belegt.
Haben wir noch Tipps auch dabei?
Ja. Innovativ, ja, natürlich, natürlich. Wenn wir schon über Essen reden. Aber lieber als Pizza magst du Tacos. Taco heißt ja eigentlich jetzt inzwischen Trump always chickens out. Aber wir wollen nicht vergessen, Tacos kann man auch noch essen. Zum Beispiel bei Chipotle Mexican Grill. Und das ist ja eine der faszinierendsten Wachstumsstories der letzten 15, 20 Jahre in dem.
Absolut, auch wenn man, also mich wundert es immer, wenn man sich so die Liste mit den wertvollsten Restaurantfirmen anschaut und auf einmal ist McDonald's und auf Platz 2 ist Chipotle mit 80 oder 70 Milliarden ja. Börsenwert. Wahnsinn dafür, dass es eigentlich eine relativ kleine Firma ist. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Zehntausende Läden gesprochen. Chipotle ist bei 3500, glaube ich, aktuell, also viel, viel kleiner als alle anderen. Aber es ist eben auch die erste Firma, die jetzt nicht Franchise macht, sondern die alle Läden selber betreiben, sehr starkes Qualitätsmanagement machen, ein sehr gutes Produkt haben. Also ich gehe wirklich gern zu Chipotle, weil man dort in den USA, gerade in so Raststätten, ist oft wirklich schwer, irgendwas zu essen, was ein bisschen gesünder ist. Und bei Chipotle ist zumindest...
Ja, was auch nicht so schwer ist.
Was nicht so schwer
ja,
ist.
Also ja. ich meine, da gibt es doch an den Raststätten, gibt es Arby's, die sind nicht börsennotiert, ja. Und da gibt es dann so eine Soße, die heißt Horsey Sauce, ja. Und das ist wirklich so eine schwere Soße. Dann kriegst du so Fritten mit Horsey Sauce, ja. Und du hast also nur diese Fritten und diese Soße gegessen. Du bist danach voll, du magst danach gar nicht mehr in dein Auto gehen. Beim Roadtrip. Und das ist das Schöne, man hat zumindest ein Gefühl, dass man sich zumindest zu dem Preis auch halbwegs gesund ernährt hat.
Ja, absolut. Und man kann sich auch selber zusammenstellen, die Bowls oder den Burrito oder was auch immer man dann haben will. Also das finde ich so schon sehr gut gemacht. Und wie gesagt, in den letzten Jahren wirklich eine Wahnsinnswachstumshistorie hingelegt. Die Story ist auch ganz spannend. Der Gründer Steve Ells wollte eigentlich ein Edelrestaurant gründen, hatte aber kein Geld dafür. Und dann hat er erstmal einen Burrito-Laden gegründet mit $80,000 und hat sich irgendwie ausgerechnet, wenn er so 100 am Tag verkauft, dann lohnt sich das. Am Ende hat er nach einem Monat 1000 pro Tag verkauft und das dann so aufgebaut. Und was auch sehr spannend ist an der Story, als Chipotle 2006 an die Börse ist, hatte McDonald's über 50% der Firma. Damals war Chipotle, glaube ich, 2 Milliarden wert und McDonald's hat in dem Jahr noch alle Anteile verkauft, weil sie gesagt haben, wir sollen uns fokussieren. Das wäre jetzt 40 Milliarden wert.
Die hatten vorher zeitweise mal 90% auch dran. Also die waren von 98 bis 2006 waren die da wirklich dran. Und dann heißt es ja, naja, also was waren die dumm? Ähnlich wie man das ja bei Daimler gesagt hat mit dem Tesla-Steak. Ja. Wobei man... Es ist, glaube ich, immer unfair, das dann solchen Unternehmen vorzuwerfen, dass sie da verkauft haben. Weil vermutlich unter der Fuchtel eines solchen Konzerns hätte sich eine solche Wachstumsstory gar nicht so entwickelt. Ich wollte mir auch nicht vorstellen, wie sich Tesla entwickelt hat. Egal, wie man heute über Tesla denkt, wie sich Tesla entwickelt hätte, wenn da dauernd irgendwelche Controller aus Stuttgart mit am Tisch gesessen wären. Ja, und insofern kann man nicht sagen, naja, McDonald's hat eine riesen Chance verpasst, aber... Es zeigt halt, sie haben auch durchaus damals gesehen, dass in diesem Bereich etwas geht, aber sie haben es wahrscheinlich nicht mit auf die Straße bringen wollen.
Das stimmt und ich glaube, das ist generell eine ganz gute Investmentweisheit. Man sollte nicht zu sehr in dieses Resulting verfallen, also dass man nur aufs Ergebnis guckt und dann sagt, okay, die Entscheidung war falsch, sondern wenn man sich zurückversetzt, 2006, es war irgendwie eine kleine mexikanische Kette, die hat ganz gut funktioniert, hat aber nicht so gut zu McDonald's gepasst. Und dann zu sagen, das spaltet man ab, war wahrscheinlich damals eine Entscheidung, die man heute immer noch machen würde, wenn man eben nicht... wissen würde, was danach kommt. Chipotle lief ja dann auch nicht immer so gut. Sie hatten einmal einen großen Hygieneskandal. Das haben sie dann aber wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Unter anderem ja auch durch den CEO, der dann jetzt vor kurzem zu Starbucks gewechselt ist und versucht dort das Ähnliche wieder zu schaffen.
Aber das war schon kritisch damals, 2015, 16, ja, weil es waren ja wirklich mehrere Fälle in mehreren Filialen, ja. Ne? Also mit E. coli und Norovirus. Nicht nur einmal und da so etwas in den USA, das kann dich komplett killen. Das kann auch dann wirklich bedeuten, die Marke ist so ruiniert, abgesehen von allem Regulatorischen, dass du nicht mehr auf die Beine kommst. Aber es gab irgendwie niemanden, der auch dann in die Lücke gesprungen ist, wenn wir jetzt mal bei diesen Burritos und Tacos über Wettbewerber sprechen, da hast du halt dann Taco Bell, das sind halt ja diese Angestammten, das ist dann wieder dieses Schwere, die Läden sind dann ein bisschen trashy. Ah. Das hast du bei Chipotle eben den großen Vorteil, es wirkt moderner, sie haben auch immer wieder coole Aktionen, also ich erinnere mich beispielsweise vor einigen Jahren, Planted Chorizo, ja, also so vegane Chorizo. Also wie gesagt, ich bin kein Vegan-Prophet, aber ich mag den Geschmack von Chorizo und habe dann das einfach mal probiert und habe keinen Unterschied festgestellt. Es hat mir vielleicht nicht mit Fleisch verglichen, hat mir einfach gut geschmeckt, ja. Und ich habe nach wie vor auch durch dieses Baukastenmodell immer den Eindruck, ich kriege dort ordentliches Essen zu einem guten Preis. Sie heften sich immer diese ganzen Organic-Siegel an, immer die Frage,
Wie USA noch ein bisschen.
Kredibel sind sie? Aber es ist auf jeden Fall, wenn du willst, kannst du sehr viel Gemüse dabei haben. Und da sind sie, glaube ich, auch ziemlich gut, dieses Gemüse auch maschinell vorzuschneiden. Weil das ist natürlich so ein Burrito mit dem Rollen und den einzelnen Zutaten unter Umständen etwas mühsamer als bei so einem Burger. Den kannst du einfacher automatisieren, wenn wir da mal über die Zukunftsperspektive sprechen.
Absolut. Also sie haben wirklich eigene Roboter, die sie teilweise mitentwickeln. Sie hat mal einen Taco-Roboter, der hat nicht so gut funktioniert, aber was scheinbar funktioniert, ist der Autocado-Roboter. Da wirfst du oben Avocados rein und unten, da kann man vielleicht hier auch ein Video einblenden, unten kommen dann wirklich so die fertig geschnittenen Avocados raus, was ja schon ein Prozess ist, der ein bisschen dauert und nicht so einfach ist. Und damit, das könnte schon relativ, also die Aktie ist aktuell sehr teuer. Wenn man das auf Läden runterrechnet, kostet irgendwie ein Laden 20 Millionen, ein KGV von um die 50.
Ja, guckst du dir diese Butze da an, ja? Ja, und denkst, okay, das sind 20 Millionen. Aber du bezahlst natürlich nicht nur die Butze, du bezahlst das auch Wachstum den Flow. Auch. Ja, und ich meine, ich habe auch schon im Chipotle gestanden und gewartet und gewartet und gewartet. Na, draußen hat es dann 35 Grad und du bist dann irgendwo da drin runtergekühlt. Auf 18 und wartest dann 30 Minuten, bis du deinen Burrito bekommst.
Genau, der Automatisierungspunkt, der könnte halt, im letzten Jahr hatten sie Personalkosten von 3 Milliarden und haben so 2 Milliarden operativen Gewinn gemacht. Das heißt, wenn du es irgendwie schaffen würdest, über Automatisierung die Personalkosten zu halbieren, kannst du fast deinen Gewinn verdoppeln. Also das ist schon ein riesiger Hebel bei so einer Firma, bei vielen Modellen. Aber das ist natürlich was, wenn Chipotle das schafft, und daher versteht man auch, wieso sie da schon relevant Geld investieren, weil das halt einfach wirklich ein Kurstreiber wäre, wenn man es schafft, die Läden deutlich effizienter hinzubringen.
Wäre natürlich auch bei McDonald's. Ja, also wenn du beispielsweise die Fritten, ja, das, wenn du das automatisierst, und da gibt's ja eine ganze Reihe von Projekten dazu, Fritten-Roboter, ja, und also bei so einem Burger kann ich es mir auch eher noch vorstellen, in der nächsten Ausbaustufe den Burger wirklich komplett durch einen KI-gestützten Roboter.
Wobei da natürlich die Frage ist, wie groß der Hebel den McDonald's da hat, weil die kriegen am Ende eine Umsatzbeteiligung vor allem. Das heißt, wenn jetzt der Laden an sich ein bisschen effizienter wird, ist die Frage, wie viel von den Economics McDonald's übertragen lassen kann.
Ja, aber sie müssen am Ende ja natürlich das auch wieder als Bestandteil des Franchise-Pakets sehen.
Das können sie ja nicht so einfach auf alte Verträge übertragen.
Nein, auf alte Verträge nicht, aber es wird ja auch nicht von heute auf morgen passieren.
Das stimmt.
Ja, und McDonald's hat ja auch schon gezeigt, gehen wir zwar wieder zurück, aber das ist ja auch ein Thema, dass sie bei den Franchise-Nehmern auch nicht immer auf wirklich gedeihliche Beziehungen Wert legen, sondern dass sie ihre Macht dann schon ziemlich ausspielen. Ja, auch was die Gebührenerhöhung angeht. Es gibt ja auch immer wieder diese Zusammenschlüsse von verschiedenen Franchise-Nehmern, die dann versuchen, sich dagegen zu verbünden. Am Ende auch, ja, dass der Brand McDonald's und diese Strahlkraft dieses Konzerns halt dann doch viel Leiden erträglich macht, ja.
Ein letztes Thema, das bei Chipotle noch ganz spannend ist, über alle, wo wir bisher drüber gesprochen haben, die waren sehr international. Und Chipotle geht auch gerade nach Mexiko. Und warst du mal in Deutschland beim Chipotle?
Es gibt ja nur zwei in Frankfurt. Ja, ja, genau. Und ich hab's mir immer mal wieder vorgenommen, aber wenn ich in Frankfurt bin, gibt's so viele andere Sachen, wo ich immer hingehe. Und ja, so groß ist dann die Liebe zu Chipotle doch nicht, ne?
Ja, aber das wird auch spannend zu sehen. Also in Deutschland, den Ansatz verstehe ich auch nicht ganz, kann sich irgendwie nicht lohnen, diese zwei Läden hier zu betreiben, und machen sie auch schon relativ lange. Und ob Mexiko jetzt so der smarteste Schritt ist als mexikanische Fastfood-Kette.
Vielleicht wollen sie einfach das Gefühl für den deutschen Markt kriegen. Ja,
ja, das kann auch sein.
Das kann
aber dann
sein.
Brauchen sie sehr lange, um das Gefühl zu kriegen.
Ja, ich glaube aber, dass bei amerikanischen Unternehmen immer noch so diese Walmart-Erfahrung nachwirkt. Ja, also Walmart hat ja mehrfach versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, und es hat ja wirklich Milliarden gekostet. Ja. Und der deutsche Markt gilt als extrem schwierig bei amerikanischen Konsummarken, und deswegen gucken sie sich das sehr, sehr genau an, bevor sie es machen, weil da sie ja dann wirklich selber reingehen in die Läden und das nicht irgendwem überlassen wollen, muss das sehr, sehr genau überlegt sein. Das spricht eigentlich eher für das Management, würde ich sagen.
Ja, stimmt, ja. Ja,
ja, erstmal so ein paar Informationen sammeln davor. So, jetzt kommen wir mal von diesen, ja, irgendwie quasi Fastfood-Läden zu dem, wo man sich wirklich dann auch mal hinsetzen kann. Das ist ja was wir in Deutschland so gar nicht kennen. So Ketten, die wirklich klassische Restaurants dann betreiben. Das geht ein bisschen so im Pizza-Bereich. L'Osteria ist ein erfolgreiches Konzept, aber schon gar nicht in der Größe, wie wir es in den USA haben, wie wir es zum Beispiel bei Darden Restaurants sehen. Das ist ein Spin-off von einem Unternehmen, was du vielleicht in deinem Portfolio hast, wenn du dich für Nahrungsmittelaktien begeistern kannst. Denn Darden gehörte bis 1995 zu General Mills, einem der großen Nahrungsmittelproduzenten, unter anderem heute auch Dachmarke noch immer von Häagen-Dazs, und ja, ist der größte Full-Service-Restaurantbetreiber der Welt mit 9 Marken, also 9 Ketten unter einem Dach, sehr stark dabei. Italiener, Olive Garden, ist in Deutschland eigentlich gar nicht so vorstellbar, dass man abseits von einer Pizzeria-Kette, jetzt hat also wirklich so eine Italiener-Kette und gibt's quasi überall Steakhäuser. Bahama Breeze gibt es, ist so ein bisschen so, ja, so karibisch angehauchte Küche. Und dann so kleinere Marken noch mit drum. Und das dann auch am Ende 2200 Restaurants in den USA, ist ein großes Land, aber trotzdem. Und wiederum ausschließlich owned, also ausschließlich eigene. Und wir reden hier eben über Full Service. Das heißt, wir haben komplett das Thema Personalkosten mit dabei. Du kannst zwar irgendwie automatisieren, dass du eine Avocado geschnitten kriegst, aber wenn du in ein Full-Service-Restaurant gehst, wenn du auch da entsprechende Preise bezahlst für ein Service-Erlebnis, dann muss das auch kommen und dann willst du da nicht irgendwie eine Nummer ziehen und dann heißt, jetzt kannst du dein Essen selber holen. Nee, das ist Full-Service und die haben aber gezeigt, dass es durchaus funktioniert, auch nach der Pandemie mit der Arbeitsmarktknappheit dort durch operative Exzellenz in diesem Dining-Segment tatsächlich auch kontinuierliche Erträge zu liefern.
Und sind auch wirklich wertvoll, ne? Also wenn man sich jetzt wieder die Liste der wertvollsten Restaurantfirmen anschaut, 20 Milliarden Börsenwert, also wirklich eine sehr, sehr große Firma, haben über 3000 Läden auch in den verschiedenen Marken. Und ich glaube, sie profitieren so ein bisschen davon. Es teilt sich so ein bisschen auf, gerade vor allem in den USA. Einerseits gehst du entweder günstig essen oder du gehst dann richtig essen. Und da ist halt das, wo man richtig essen gehen kann, auch wenn man nicht so viel Geld hat. Und wo sich gerade viele Marken schwer tun, sind die, die so ein bisschen in der Mitte sind, wo man schon eigentlich eher sitzt, aber was auch so halb Fastfood ist und dann aber auch nicht ganz günstig. So, die haben es richtig schwer. So ein Denny's zum Beispiel, wo ja Jensen Huang, der Nvidia-Gründer, berühmterweise Kellner war mal, die haben es richtig schwer. Und ich glaube, Darden hat so einen ganz guten Sweetspot gefunden, dass sie einfach so das klassische gute Restaurant jetzt für so einen Amerikaner sind. Und das Segment funktioniert.
Dennis ist ja nun wirklich ein bisschen trashy, ne? Also ich muss wirklich sagen, also vor 15 Jahren mochte ich Dennis irgendwie schon gern, weil sie dieses Build-a-Burger-Konzept haben. Du kannst es wirklich komplett zusammenstellen und ich mag sowas und da wirklich eine große Auswahl. Und ich bin tatsächlich mal mit einer Kreuzfahrt in Cape Canaveral gewesen und habe dann einen Mietwagen gebucht und zwar nicht nur, um nach Daytona zu fahren zum Beach, ja, wo es ja auch wunderbare Lokale gibt, sondern nach Daytona bin ich tatsächlich noch zum Denny's gefahren und weil ich unbedingt das essen wollte, habe danach ein Foto gemacht auch von mir und dann habe ich da ein paar Jahre später drauf geguckt und habe gesagt, okay, zu dem Denny's, das hat damals zu mir gepasst, ne? Ja. Da war ich dann knapp bei 100 Kilo. Und da muss ich echt sagen, also gerade Bahama Breeze ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja. Und ist ja auch interessant. Wir reden viel darüber, dass alles immer teurer wird in den USA, dass die Budgets schmaler werden. Aber wenn wir jetzt auf dieses Jahr mal gucken, bei Darden's auf Konzernebene, vor allen Dingen getrieben von Olive Garden und Bahama Breeze und Longhorn vom Steakhouse, auf Monatsbasis immer durchgängiges Wachstum. Das heißt also, das Erlebnis, was sie dort bieten, das funktioniert und deswegen, ja, ist auch erklärlich, warum so eine Aktie dann, auch wenn sie so irgendwie so ein bisschen traditionell daherkommt, tatsächlich auf Allzeithoch notiert, ja, alleine seit August letzten Jahres, also knapp 12 Monate, um über 50% gestiegen und jetzt mit 21 mal Forward Earnings auch nicht komplett overpriced. Allerdings muss man sagen, wenn man sich die Bewertung des Unternehmens mal im Zeitverlauf ansieht, stellt man so für die letzten 10 Jahre, Corona-Phase jetzt mal ausgenommen, fest, das pendelt immer zwischen 15 und 21. Also wenn man aufs Bewertungsband schaut, muss man sagen, sind wir jetzt schon am oberen Ende dessen, was man der Aktie in der Vergangenheit zugebilligt hat. Und dann ist die Frage, gibt es jetzt irgendwo einen Katalysator, der dafür sorgt, dass du hier wirklich auch mal sagst, da kann man noch eine höhere Bewertung draufschreiben, eine Bewertung wie bei McDonald's, oder ist das jetzt ausgereizt? Also das heißt, wer da sich für interessiert, wer da investiert, der muss einen validen Grund finden, warum man da auch mal mehr draufschreiben kann. Den sehe ich persönlich jetzt bei aller Qualität da auch nicht.
Ich meine, was man ihnen zusprechen muss, ist einfach die reine Performance. Die Fakten sprechen schon für sie. Die meisten Restaurants schrumpfen gerade eher in bestehenden Läden in den USA und Darden schafft es halt zu wachsen und haben halt dieses Segment gefunden. Also wenn man jetzt rein auf die Fakten schaut, muss man schon sagen, okay, irgendwas scheinen sie zu haben, was einfach gerade sehr gut ankommt. Und die große Frage ist, okay, kann man das behalten und ist es irgendwie wiederholbar. Ich glaube schon, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist am Ende ein Punkt, der ein bisschen nachhaltiger sein könnte. Also du kriegst ja dann zum Beispiel auch Brot vorab und kannst dir so viel, gibt irgendwie berühmte Videos, wo Leute nicht Stopp sagen beim Parmesan und über die ganze Teller mit Parmesan angefüllt so. Ich glaube, es ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch von der Konkurrenzsituation ein ganz gutes Segment, das sie haben, weil auch alle neuen, über die wir sprechen werden, die attackieren eher so ein Chipotle, ein McDonald's, ein Domino's. Und so dieses Dadenmodell, da zwischen Restaurants, wo du Kellner hast, da geht halt kein Startup rein. Das ist am Ende so unattraktiv von Economics, du hast so viele Personalkosten. Das ist so ein unattraktives Modell, dass es schon wieder attraktiv ist, weil du halt eher eine Monopolsituation hast und ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, der für Daten spricht.
Aber das Personalthema musst du natürlich gerade in der angespannten Situation am Arbeitsmarkt, die ja durch die Deportation auch nicht einfacher werden wird, das musst du an der Stelle erstmal hinkriegen.
Ja, ja, genau.
Und, also da sehe ich schon auch ein Risiko der Trump-Politik. Ja, weil das sind ja auch viele, die haben dann irgendwie Papiere, aber sind nicht ganz ordentlich eingereist. Insofern, das ist schwierig. Wie schwierig es werden kann mit Full Service, sind wir bei einer anderen Gesellschaft, bei Dine Brands. Das ist jetzt auch wieder so ein Kunstname, der oben drüber steht. Kennt man vielleicht nicht, aber die Läden, die drin sind, die kennt man. Es sind nämlich zwei Marken. Es ist einerseits Applebee's, auch so ein Casual Dining, vor allem aber IHOP, the International House of Pancakes. Also uramerikanisch, wo du frühstücken kannst. Ja, kannst auch herzhaft frühstücken, aber vor allen Dingen gibt's halt diese Pfannkuchen Pancakes. Da und 3000 Läden oder was. Ist halt was, wo du morgens einfach schon mal sagen kannst, hey, wenn mein Tag nicht mit 1000 Kalorien startet, dann ist es nicht so gut und dann holst du dir Pancakes.
Und ist auch relativ günstig, ne?
Ja.
Also du kriegst schon gutes Essen, viel Essen für guten Preis.
Ja, ist auch immer strategisch super gelegen, ja, also für alle diejenigen, die halt morgens vor der Arbeit erstmal irgendwo frühstücken gehen wollen, alles fein, aber toller Brand, aber die Läden sehen auch ein bisschen abgeranzt aus. Man müsste dringend Geld investieren und da sind wir halt bei dem Problem, dass mit dem Investieren, das funktioniert nicht so wirklich, weil sie sind betriebswirtschaftlich schon in eine Sackgasse gegangen. Also der Kurs
über eine Milliarde Schulden, halbe Milliarde Börsenwert. Und
genau.
Sie haben alleine Applebee's, haben sie, glaube 2007 für 2 Milliarden gekauft und jetzt sind sie ja noch insgesamt noch eine halbe Milliarde wert. Also man sieht schon, da fehlt auf jeden Fall Dynamik.
Genau, also da ist natürlich immens Luft in der Bilanz auch abgeschrieben worden. Ja, und die Umsätze sind halt auch nicht mehr so gut. Ne? Also der Peak war 2019, 910 Millionen Dollar und dann hätte man gesagt, ja okay, Corona ist halt alles dann schwierig, aber danach musste es halt irgendwann wieder besser werden. Alleine schon wegen der Inflationseffekte hätte man ja von einem Umsatzanstieg ausgehen müssen, aber das ist eben nicht passiert. Also sie haben nicht mal 2022 im Inflationsjahr diese 910 Millionen erreicht, da waren sie bei knapp 900 und jetzt sind wir inzwischen bei 820 Millionen Dollar. Und das ist natürlich dramatisch, wenn du auf der einen Seite ein Geschäft hast, was schrumpft, wenn dir deine Marge sukzessive flöten geht und du hast dann dagegen stehen 1,4 Milliarden Dollar Schulden bei einem EBITDA von 170 Millionen Dollar. Ja, und wenn wir jetzt mal auf das Cash from Operations gucken, 161 Millionen und dagegen stehen dann 72 Millionen Zinsen. So, und das sind schon Relationen, wo du sagst, finanzielle Freiheit gibt es auch bei Unternehmen oder eben nicht. Und das ist halt etwas, wo du sagst, ja, ist ja schön, wenn die auch noch einen positiven Free Cashflow haben, weil sie nichts mehr investieren in die ranzigen Läden. Aber das kann irgendwann kritisch werden, ne?
Eigentlich ist, glaube ich, von der Markengrundlage, die da ist, natürlich ein super Turnaround-Case. Ne? Also es sind so richtig legendäre Marken, da kannst du sehr viel mitmachen, wenn du das einfach ein bisschen effizienter machst, TikTok gut bespielst. Also ich glaube, wenn ich Manager im Restaurantbereich wäre, das wäre sowas, was ich gern machen würde. Ich glaube, wenn ich jetzt Investor bin, der nicht beeinflussen kann, was da passiert, dann wäre ich da sehr vorsichtig. Übrigens ganz spannend, International House of Pancakes gehörte mal einem Linzer. Ich komme ja auch aus der Nähe von Linz. Die gehörten mal zu Wienerwald, dieser Kette.
Ja.
Und als Wienerwald in Insolvenz gegangen ist, wurde IHOP auch verkauft. Aber
heute bleiben die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Ja, das sagte man. Das ist ja auch interessant. Ne? Also in Deutschland hat es eben nicht funktioniert mit diesen Full-Service-Ketten. Ja, also ich meine, Vapiano. Das ist eben auch so ein Ding, ja.
Osteria hat halt funktioniert.
Ja, Osteria hat funktioniert, aber so in der Breite, wie es das in den USA gibt, ist es hier nicht so. Ein Restaurantbetrieb ist halt schon was man dann eigentlich, das klassische Restaurant zum Dine-In, das ist halt für sich genommen und dann macht man vielleicht mal einen Zweitladen oder dann gibt es so Regionalgrößen, die haben dann eine Pizzeria, einen Edelitaliener und noch irgendwie ein Bistro, ja, und fahren dann mit einem Lamborghini umeinander. Ah. Aber so diese Skalierung haben wir nicht. Damit haben wir auch nicht diese Risikostufe, aber bei Dine Brands muss man, das ist echt ein spannender Turnaround-Case. Man sollte sich auf jeden Fall nicht blenden lassen angesichts der Schuldenlage von 7,5% Dividendenrendite. Ja, ja. Die kann es weiterhin geben, aber man sollte jetzt nicht sagen,
und KGV von 5, glaube ich.
Ja, also genau, KGV von 5. Ja, und da sieht man wieder, ne? Also diese günstigen Bewertungen, hohen Dividendenrenditen, das ist ein Warnsignal. Also da flackert es halt und es gibt halt auch wirklich ja Beispiele, jetzt gerade in den USA, wie Red Robin, wo auch wirklich dann Ketten sukzessive von diesen Schulden aufgefressen wurden. Ja, dann ist irgendwann Ende.
Aber es gibt auch Beispiele, wie so ein Turnaround eben funktionieren kann. Auch einer an der Börse gerade mit Brinker, genau gesagt eigentlich mit Chili's. Und die haben es ja wirklich geschafft, auch eine ähnliche Situation, sehr schwierige Lage. Aber dann kam dann ein neuer Manager und der hat es in den letzten 2-3 Jahren geschafft, wirklich Chili's ganz nach vorne zu bringen wieder, hat das Menü reduziert, hat sehr viele Effizienzen in der Küche gehoben. Gibt es ein ganz gutes Wall Street Journal Video, wo er so erklärt, was er für wirklich ganz einfache Schritte gemacht hat. Zum Beispiel einfach nicht mehr 2 Arten von Pommes zu verkaufen. Und dadurch kannst du in eine Fritteuse einfach deutlich mehr Pommes schmeißen und bist viel, viel schneller. Also lauter so einfache Dinge. Social Media bespielen die sehr gut. Es sind riesige TikTok-Trends, teilweise um so Cheese-Sticks, die sich so ziehen lassen. Also die haben wirklich sehr viel richtig gemacht. Sehr günstige Menüs auch. Deren Slogan ist so ein bisschen, wir sind günstiger als Fast Food oder better value als Fast Food. Und da hat sich auch die Aktie extrem gut entwickelt in den letzten Jahren. Also man sieht schon bei Brinker, so ein Turnaround kann auch klappen.
Ja, ist die Top-Aktie hier denen, die wir heute besprechen. Zumindest für die letzten 3 Jahre verachtfacht hat sich das Ganze. Ja, und die sind dann halt, post-Corona hatten sie sich nochmal gedrittelt innerhalb von 15 Monaten. Aber dann gab es halt bei unter Kevin Hochman diese Rückbesinnung. Ja, und das ist ja spannend, du hast dieses Video erwähnt, ja, und da sagt er ja auch, wir haben, wie viele andere Casual-Dining-Ketten, vergessen, warum Menschen überhaupt ausgehen. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wenn du immer mehr Geld verlangst für die Menschen, also geht ja auch einfach um den Anteil am persönlichen Budget, am Freizeitbudget, dann musst du auch eben mit dem Freizeitbudget konkurrieren. Du musst irgendwie ein Erlebnis verbessern, ein Erlebnis bieten. Und deswegen heißt es eben nicht nur besseres Essen, besserer Service, sondern, wie er das auch nennt, diese unterhaltsame Atmosphäre, die dann ihre Rückkopplung wiederum findet in den sozialen Medien. Und da sieht man dann halt schon, bei Brinker International, man kann ein Konzept, das eigentlich irgendwie eingeschlafen ist und was ja jetzt auch nicht so wahnsinnig aufsehenerregend ist, ja, weil also Chili's ist so Tex-Mex-Essen und dann haben sie ja noch dieses Maggiano's. Das ist halt der Italiener, aber ne, das ist nicht super fancy, aber du kannst das aufladen. Das ist so ein bisschen so wie auch in der Mode, ja. Es kann sein, dass gerade alles irgendwie schwierig ist und Konsumverhalten ist schwierig, aber du hast diese eine zündende Idee und du bringst sie richtig raus und du hast die Ansprache deiner Kunden und plötzlich machst du eine Wachstumsstory. So wie Prada das gelungen ist mit dieser Zweitmarke Miu Miu. Alle sagen, oh, das Konsumklima ist so kritisch und die haben teilweise 90% Wachstum und das ist genau so eine Geschichte hier, denn 50% Geschäftswachstum in den letzten 3 Jahren bei Chili's. Großartig.
Und sie haben zum Beispiel ein Produkt, dieser Triple Dipper, wo so 3 Produkte drin sind, die du da gemeinsam essen kannst. Und da meinte auch der CEO, das ist halt so ein interaktives Format, was gerade die junge Generation gern mag, was sich auf TikTok gut teilen lässt. Und da gab es alleine letztes Jahr über 70% Wachstum. Und dieser Triple Dipper hat dann schon über 10% vom Umsatz ausgemacht. Und generell sieht man wirklich...
Ist ein interaktives Ding halt.
Ist halt
genau. Leute haben Spaß daran, du machst es zusammen und wenn du das dann hast, dann konsumierst du halt auch noch was anderes drumherum. Ja. Deswegen kannst du das auch dann relativ günstig erstmal anbieten als Eyecatcher. Dann kommen die Leute und hast halt was Cooles.
Also er nennt das auch so eine Bärbel-Strategie. Sie haben einerseits die ganz günstigen Sachen, mit denen sie Kunden reinholen und andererseits dann aber wieder ganz normale Preise oder sogar ein bisschen teurere Preise bei High-End-Produkten und die Kunden kaufen am Ende doch beides. Und man sieht an dem Beispiel auch gut, wie einfach manche Dinge sein können. Früher hatten sie Chicken Wings mit Tempura und normale Chicken Wings und dadurch mussten sie aber 2 Stationen aufbauen in der Küche, wo man die würzen konnte. Dadurch konntest du immer nur 2 zeitgleich würzen. Und dann hat er gesehen, okay, die Tempura Chicken Wings machen eh nur 10% vom Umsatz aus, die streichen wir einfach. Und jetzt kannst du, wo du früher 4 machen konntest, auf einmal 20 machen, weil sie die gleiche Gewürzmischung alle haben. Und solche einfachen Hebel, die bringen natürlich bei einem Restaurantgeschäft, was ja eher niedrigmargig ist, enorm viel Effekt. Und so einfach kann es auch sein. Oder er meinte, die Pommes haben sie mit so einer, mit so einem Gewürzding gewürzt. Und da musste man aber 10-mal drüber halten, weil so kleine Löcher waren. Dann haben sie einfach die Löcher größer gemacht, mussten nur noch 3-mal drüber halten. Also ganz einfache Dinge, mit denen dann eben so eine Performance auch möglich ist. Ne?
Ja, und da ist ja nach wie vor auch noch Potenzial. Also sie haben jetzt in den letzten 12 Monaten 400 Millionen Free Cashflow gemacht, haben auch den großen Vorteil, dass sie jetzt nicht mehr so hohe Sachanlageninvestitionen haben. Sie müssen jetzt nicht die Läden modernisieren, wie das eigentlich IHOP dringend machen müsste, sondern die Läden sind in einem recht ordentlichen Zustand, beziehungsweise sie können auch durch das Erlebnis ein bisschen davon ablenken. Man muss da halt auch nicht das perfekte Ambiente haben, wenn die Leute selber zum Ambiente beitragen. Ja. Und 400 Millionen Free Cashflow heißt halt jetzt auch das 24-fache des Unternehmenswertes für eine Aktie, wohlgemerkt, die sich in 3 Jahren verachtfacht hat. Ja. Also das ist keine Hype-Bewertung. Wenn wir jetzt über das Thema Bewertung sprechen, dann gehen wir jetzt mal aus den USA zumindest teilweise raus, nämlich zu einem Unternehmen, das bekannte Marken hat, über die wir schon mal gesprochen haben. Taco Bell haben wir eben erwähnt, Pizza Hut, vor allem aber KFC, Kentucky, ich muss immer gucken, dass ich es richtig ausspreche, Kentucky Fried Chicken. Man könnte es auch anders aussprechen, ja. Alle, die früher Samstagnacht geguckt haben, wissen was, aber als Kinder zuhören, wollen wir das ja jetzt nicht sagen, wie man es auch noch aussprechen könnte. Ja, und die haben gleich 2 Unternehmen daraus gemacht, nämlich eins, das in den USA ist, und dann haben sie dazu noch ein Spin-off gemacht, nämlich das China-Geschäft separat an die Börse gebracht, und die Rede ist von wieder mal einer Holding, Yum Brands.
Absolut, auch eine der wertvollsten Restaurantfirmen, ca. 40 Milliarden wert, und das China-Geschäft nochmal fast 20 Milliarden. Das ist gerade vor allem spannend, weil Starbucks ja darüber nachdenkt, was sie mit ihrem China-Geschäft machen, und da ist Yum China so ein Beispiel dafür. Insgesamt auch ganz spannende Marken, ein riesiges Geschäft. Ich glaube, die haben 60.000 Läden, also auch ladenmäßig das größte Business hier, was wir bisher besprochen haben. Und Kern ist eben einerseits KFC, andererseits Taco Bell. Die meiste Dynamik gibt es aber da wieder bei Taco Bell. Ich finde die vom Produkt her nicht so attraktiv, auch wer schon mal im Taco Bell drin war, das geht man deutlich lieber zu Chipotle. Aber die machen gerade Social Media seitig echt viel richtig. Die haben zum Beispiel so Steve Jobs-artige Präsentationen, wo sie dann einen neuen Taco vorstellen. Dann stellt sich der CEO hin und sagt, wir haben jetzt den Cheese-Taco, der all Cheese ist. Also auch der Taco selber ist aus Käse. Und es ist wirklich so eine riesen Leinwand, wie bei diesem Vorwerkmixer, gab es ja auch so eine Apple-like-Präsentation. Und das geht dann auf Social Media viral. Sie haben relativ günstige Angebote immer, mit denen sie die Kunden reinlocken. Und dadurch hat Taco Bell auch gerade relativ starkes Wachstum in bestehenden Läden, was ja die meisten gerade nicht so gut schaffen. Also die machen da viel richtig. KFC ist ein bisschen schwieriger. Und genau, eigentlich halt auch wieder so ein Markenmix, läuft aber deutlich, deutlich besser als jetzt ein RBI. Also ich würde sagen, operativ machen die mehr richtig als Restaurant Brands International.
Ja, und dann haben sie das China-Geschäft also komplett externalisiert, haben Spin-off davon gemacht, ja, und sind ja auch vom Geschäftsmodell her unterschiedlich, was jetzt so den Betrieb von Läden angeht. Ja, denn in China ist man ja viel stärker auch dann wieder im technologischen Bereich drin, viel mehr Investitionen in entsprechende Formate, und man hat in China eine besondere Marktmacht, habe ich gelesen, man verkauft zu Weihnachten mehr Hühnchen als jede andere Kette weltweit dort. Ja,
oh, krass.
So ein japanisch-chinesischer Kult. Ja, und dann, aber China würde ich ja normalerweise eigentlich immer sagen, ja, da muss das Wachstum ja dann eigentlich auch entsprechend sein. Da bin ich allerdings enttäuscht. Ja, 5% Wachstum ist jetzt für ein China-Geschäft nicht so wahnsinnig doll. Und wenn ich dann sehe, naja, also Bewertung in China, KGV 17, Enterprise Value zu Free Cashflow 21, ist jetzt nichts, was mich eigentlich so anspringt.
Nee, also ich glaube, es war auch eher ein Move, der am Ende die Kernaktie ein bisschen attraktiver gemacht hat, weil man das Gefühl hat, okay, man ist so ein bisschen losgelöst von dem China-Geschäft, das ja auch gerade wirtschaftlich nicht so einfach ist und wo vor allem echt die heimischen Marken in China extrem stark sind und auch extrem schnell expandieren. Die öffnen ja teilweise in einem Jahr eine neue Marke, 1000 Läden. Und da zu konkurrieren, ist schon echt schwer. Und ich glaube, deshalb war es allein aus Shareholder-Sicht sinnvoll zu sagen, okay, das Geschäft trennen wir so ein bisschen ab, wir sind so ein bisschen losgelöst davon. Wenn ihr bei uns investiert, investiert ihr vor allem ins US-Geschäft, internationale Geschäft, und China ist so ein bisschen getrennt davon. Das heißt, ich würde auch eher wirklich auf das Yum an sich gucken und sagen, okay, China ist eigentlich eher als spannende Beobachtung, vielleicht auch für Starbucks eine Möglichkeit. Starbucks hatte das gleiche Problem, dass das China-Geschäft einfach sehr schwierig läuft, und da wäre eben auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, das spalten wir ab. Ist dann vielleicht an sich keine so attraktive Firma, aber wir haben das Problem ein bisschen ausgelagert.
Ja, und wenn man jetzt in China wirklich Wachstum haben will, wenn es ums Essen geht, dann sind wir bei einer Firma, Wo ich zugeben muss, die kannte ich gar nicht. Ah. Ja, das hört sich so ein bisschen an wie Jodeln, was du da mitgebracht hast. Das heißt Heidi Lau. Nee, Heidi Lau.
Heidi Lau, ja.
Heidi Lau. Und die machen tatsächlich 5 Milliarden Euro umgerechnet mit Hot Pots.
Ja, also geht man quasi ins Restaurant, dann sind da so Brühen in der Mitte und dann kann man das Essen reinhalten. Das ist so ein bisschen eine Art chinesisches Fondue. Der Gründer hatte früher gar nichts mit Restaurants zu tun. Der hat in einer Traktorenfabrik gearbeitet und hat dann so sein erstes Restaurant gegründet. Und von Anfang an war sein Ansatz, sehr viel auf Hospitality zu legen. Also wenn die Kunden reinkommen und warten müssen, kriegen sie bis heute irgendwie eine Maniküre, kriegen eine Massage. Wenn du alleine hinkommst, wird dir angeboten, dass sie dir gegenüber so ein Stofftier setzen. Mr. Tomato heißt das, also ein menschengroßes Stofftier, damit du nicht alleine essen musst. Und mit diesem Ansatz, mit dieser Herzlichkeit haben die echt ein Riesenunternehmen aufgebaut in den letzten Jahren. Aber eben auch mit Schwierigkeiten. Sie sind während Corona extrem stark gewachsen, haben sich da verdoppelt in den Läden, weil sie auch dachten, dass Corona ein ganz kurzer Blip sein wird, der keinen nachhaltigen Effekt hat. Deshalb hat er gesagt, er treibt voll auf Wachstum. Zwischenzeitlich war die Firma 70 Milliarden wert. Jetzt ist sie noch 10 Milliarden wert. Hat auch gewisse Probleme. Also die Kernkennzahl, die sie ausweisen, ist der Table Turnover. Wie oft sie am Tag quasi einen Tisch ausgeben können. Der war mal bei 5. 2021 war er nur noch bei 3 und das ist natürlich für ein Restaurant schon ein enormer Rückgang. Mittlerweile ist er wieder so bei 4. Also nicht bei den alten Hochs, aber es läuft wieder ein bisschen besser.
Für den ganzen Tag?
Für den ganzen Tag, ja.
Also bei 4 jetzt auch nicht so doll, oder? Also
ja, viermal den Laden, viermal den Tisch drehen?
Oh ja, es ist zweimal mittags und zweimal abends. Ja, ne? Ja. Boah. Ist jetzt so Durchschnitt, aber ist jetzt nichts, was mich so zum Hocker reißt.
Also nee, ist jetzt nicht.
Das muss schon schaffen, ja. Und teilweise wurden sie mit dem 40-fachen Gewinn bewertet damals 2021. Ja. Das war natürlich zu viel und seitdem haben wir das gesehen, was wir bei auch vielen chinesischen Aktien sowieso hatten, nämlich diese Multiple Depression. Und jetzt sind wir hier bei 14, ja, und haben eigentlich ein Unternehmen, was ja nach wie vor auch wächst.
Ja,
nur
ja.
Nicht so schnell, wie man vor 3 Jahren gedacht hat. Aber das haben wir bei vielen Unternehmen gesehen. Ist aber irgendwie, der Kurs ist jetzt so festgezimmert. Ne? Also ich habe drauf geschaut, irgendwie zwischen 12 und 24 Hongkong-Dollar läuft das jetzt seit 3 Jahren, seit diesem Absturz so hin und her. Ja. Kann man entweder traden oder halt irgendwie braucht es halt so einen Katalysator. Was könnte es sein, dass man doch mal irgendwie sagt, also für ein Unternehmen, das so stark wächst, dass die operative Marge ja jetzt auch wieder ausweitet, müsste man da mal ein bisschen mehr draufschreiben.
Also sie haben auch eine internationale Tochter, wo sie jetzt ein bisschen das Wachstum pushen wollen. Das könnte so ein Hebel und Katalysator sein. Aber ich glaube, man muss halt auch schon vergleichen mit anderen chinesischen Firmen, auch wenn man sich die Tech-Aktien anguckt. Die wachsen ja teilweise auch sehr stark und haben trotzdem einen KGV von irgendwie 10. Und es ist immer noch, es kam ja Anfang des Jahres so ein bisschen Bewegung rein, hat sich mittlerweile aber auch wieder gelegt. Also ich glaube, so dieses chinesische Risikopremium, einfach die politischen Risiken, die da eingepreist werden, da wäre ich vorsichtig, rein auf die Bewertung zu schauen. Ich glaube, Stand jetzt irgendwie eine solide Firma, ein ganz spannendes Modell, auch gerade dieser Hospitality-Aspekt. Aber wie gesagt, sie haben während Corona auch wirklich viel falsch gemacht. Sie haben dann nicht nur zu schnell expandiert, sondern auch falsch expandiert. Also Läden waren teilweise zu nah aneinander, musste man dann wieder schließen, weil sie gegenseitig die Kunden abgenommen haben. Und da sind sie auch noch so ein bisschen in dieser Restrukturierung gerade drin. Das heißt, das ist eher was, was ich noch mir irgendwie ein Jahr von der Seite anschauen würde und schauen wieder, okay, kommen sie wieder in diese 5-mal-Table-Turnover, wo sie mal waren, oder schaffen sie es wirklich nur 4-mal? Es gibt zum Beispiel auch teilweise Probleme mit der jungen Generation, weil die dort sehr scheu sind und die mögen diese Hospitality gar nicht. Also die fühlen sich unwohl, wenn sie da angesprochen und massiert werden und dann kommt da noch Mr. Tomato. Die wollen eher ihre Ruhe haben, wenn sie essen gehen. Und das ist auch eine Frage, ob dieser Ansatz noch so zeitgerecht ist oder ob das schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist mittlerweile.
Ja, und dann das Franchise-Modell, wie man das dann auch in die, sagen wir mal, etwas entlegeneren Provinzen tragen kann. Ja, also es gibt ja wohl viele Anfragen, was ich in den letzten Präsentationen gelesen habe, für Franchises in eher kleineren Städten, also so Städten der 3. und 4. Kategorie. Wenn man das dort dann wirtschaftlich betreiben kann, wenn es dort ein Proof of Concept gibt, dann ist natürlich noch weitaus mehr möglich als diese inzwischen 1400 Restaurants, die man hat, wovon 1300 in Festlandchina sind. Also die Größe des Landes würde noch deutlich mehr ermöglichen.
Obwohl man da auch wieder sagen muss, sobald man auf Franchise geht, ist halt auch schwer, auf diese 5 Milliarden Umsatz zu kommen. Also bei 10 Milliarden Bewertung muss ein Franchise-Modell schon sehr, sehr groß werden jetzt, damit das da wirklich relevant nochmal was treiben kann. Wir haben vorhin Domino's gesagt, ist insgesamt 15 Milliarden wert. Heidi Lau ist ähnlich viel wert wie Domino's. Das ist schon auch absurd.
Ja, ja, aber ist halt reines Franchise bei Domino's. Ja, das waren jetzt so die richtig Großen. Aber wir haben noch ein bisschen was so als Dessert, nämlich die kleineren Unternehmen. Teilweise sind es ja auch spannende Geschichten. Es ist großes Wachstum drin. Also eigentlich eine spannende Geschichte ist Shake Shack. Ja, ein Laden, den ich wirklich sehr, sehr mag. Hab 2004 angefangen mit einem Hotdog-Stand im Madison Square Park in New York. Und der Mann dahinter, Danny Meyer, der ja eine ganze Reihe von Läden in New York hat, der unter anderem das Union Square Café hat, der die Gastronomie im MoMA betreibt, also extrem genetworked, ja, und dann halt auch, naja gut, kam halt dieser Hotdog-Stand dazu und das ist dann immer größer geworden und es ist eigentlich aus seinem Imperium, also ich weiß nicht, ich glaube, der hat 20 einzelne Betriebe, aber der eine Betrieb hat es halt dann gemacht, dass er wirklich eine riesen Börsenstory plötzlich geschrieben hat. Mit einem Mix aus Franchise und eigenen Restaurants innerhalb von 20 Jahren 500 Restaurants aufgebaut. Das hört sich im ersten Moment an, wow, das ist ja gigantisch. Ist es natürlich auch, aber wenn man jetzt so das Wachstum von der Chipotle beispielsweise sieht, dann ist da deutlich mehr Speed dahinter gewesen. Und Shake Shack ist schon ein Laden, der ja das Ganze mit Bedacht macht. Ne? Sie sagen auch so schön, der aktuelle CEO Garotti sagt, wir ein Shake Shack nach dem anderen, ein Burger nach dem anderen, eine Community nach dem anderen. Also sie wollen das nicht so wirklich mit aller Macht raus skalieren, sondern skalieren, ja, aber mit Bedacht. Und das ist so ein bisschen das Problem, was man bei Shake Shack haben kann aus Börsensicht. Denn die werden aktuell mit dem 100-fachen Gewinn bezahlt. Und wenn wir jetzt mal sagen, naja gut, da ist jetzt künftiges Wachstum eingepreist, gucken wir mal auf die Gewinnschätzung für in 3 Jahren, ja, dann ist es immer noch 67. Ja, und das führt natürlich zu einer absurden Situation an der Börse, dass man manchmal denkt, okay, also nee, also mit 67 kann man sie jetzt doch nicht mehr bepreisen, dann braucht es eigentlich gar nicht wirklich eine schlechte Nachricht, sondern nur irgendwie die Erinnerung daran, wie teuer die Aktie ist. Und zack, dann geht es halt 40% runter und dann wird es relativ schnell auch schon wieder aufgeholt. Also man sieht, beim Shake Shack ist irgendwie so ein Bewertungswunder für mich. Abgesehen davon, dass ich die Läden großartig finde, dass ich diese geriffelten Pommes liebe, die Burger schmecken auch gut. Und es ist ja inzwischen in den USA auch so ein bisschen so ein Badge of Honor, wenn man sich da in die Schlange einreiht. Ja, und ich habe vor Jahren, 2019, mein Sohn war gerade erst 3 Jahre alt, gesagt, hey, hier gibt's die besten Pommes, die hole ich dir jetzt. Und wir waren in Miami Beach und ich gesagt, komm, ihr setzt euch jetzt schon mal hin, ich gehe da rein und ja, dann habe ich sie 40, 50 Minuten warten lassen, meine Familie, bis ich dann tatsächlich mit Pommes und Burger rauskam. Ja, aber ich fand ja, es war wert und als kleine Erinnerung daran hat mein Sohn dann tatsächlich auch diese Aktie bekommen.
Ja, hat er auf jeden Fall einen wilden Ritt. Er gewöhnt sich schon mal an die Schwankungen an der Börse, wenn er die im Depot hat. Mir ist auch nicht ganz klar, wieso sie so vorsichtig sind bei der Expansion. Ist jetzt auch kein Modell, das so extrem komplex wäre. Die Produkte sind eigentlich relativ simpel. Und sie sind ja schon börsennotiert. Also bei so einem In-and-Out, die privat sind und einfach langsam in Familienhand skalieren, verstehe ich es noch eher. Was ein Shake Shack daran hindert, sie haben eine Markenbekanntheit. Ich glaube, es würde auch gut funktionieren zu skalieren.
Ja, Kultfaktor, ja. Auf jeden Fall.
Also wieso sie so vorsichtig sind, ich kann es nicht 100% nachvollziehen.
Nein, muss ich auch sagen, kann ich auch nicht. Aber irgendwie das Unternehmen, die Aktie, scheint Fans zu haben, weil sonst würde man es nicht bepreisen auf einem Niveau, das jenseits von einer Hermes und einer Cucinelli ist. Ja, obwohl sie ein Produkt haben, was nun wirklich austauschbarer ist. Ja. Aber es ist halt ein Kult und manchmal gibt es halt solche Themen, die wirklich an der Börse schwer zu fassen sind. Und naja gut, die Persönlichkeit von Danny Meyer dahinter mit der Hospitality Group mag ein Argument sein. Aber es gibt irgendwie so für dieses Phänomen auch keine ganz rationale Erklärung, oder? Also normalerweise müsstest du einfach sagen, die Aktie ist viel zu teuer. Aber ne, sie zu trauen, sie dauerhaft zu shorten.
Aber vielleicht ist das auch die Optionalität, die drin ist. Also dass man denkt, okay, wenn dann mal ein Manager kommt und der das Potenzial hebt und dass einfach die Börse eher das Potenzial bewertet, was theoretisch drin wäre mit dem richtigen Management und nicht das, was gerade passiert. Das könnte natürlich sein.
Also nicht das Potenzial, das da ist, sondern das Potenzial, das da sein könnte wenn das Management ein anderes wäre. Ja, da gibt es andere Läden, die sind da deutlich aggressiver, auch Ketten. Und da werden wir jetzt mal wirklich gesund. Gesund ist bei Sweet Green auf jeden Fall der Salat. Ja. Ja, also das kann man sagen. Das ist also für amerikanische Verhältnisse sehr ordentlich.
Auch für unsere Verhältnisse, also wirklich frisches Essen.
Also ja, und gerade, also wahrscheinlich, ich würde sagen, bisschen besser noch als bei Dean und David, oder?
Ja, also auf jeden Fall.
Aber was halt gar nicht gesund ist bei Sweet Green, ist die Kursentwicklung. Ja, nee. Also da gucken wir mal drauf, die sind 2021 an die Börse gegangen und waren dann von über 50 auf 10 Dollar abgestürzt, ja, in diesem Hype. Dann sind sie nochmal auf 40 gestiegen und jetzt sind sie wieder bei 12. Was steckt denn dahinter, dass es da so abenteuerlich zugeht?
Also ich glaube, grundsätzlich machen sie immer Verluste, also sie wachsen immer, aber machen noch Verluste. Und das heißt, es hängt so ein bisschen von der optimistischen Einschätzung der Börse ab, ob die gerade denkt, okay, da ist so viel Wachstumspotenzial drin und es ist so ein neues Konzept mit dem gesunden Essen. Und wenn die Börse da mal optimistischer wird, geht es halt nach oben. Aber es ist immer halt zu sehr teuren Bewertungen und ist immer Hoffnung eingepreist, weil die Firma halt noch keinen Gewinn macht, dass irgendeine Bewertung rechtfertigen würde. Und dann gab es letztes Jahr mal, kam ein bisschen Dynamik rein, wo man gesehen hat, okay, sie haben zum Beispiel mehr Protein ins Menü eingeführt, was sehr gut ankam. Und dann hat man gesehen, sie wachsen nicht nur bei neuen Läden, sondern auch in bestehenden Läden und zwar relativ stark. Dann ist der Kurs mal sehr stark nach oben. Und dieses Jahr gab es dann die Waldbrände in L.A., was sie relativ hart getroffen hat. Und auch sonst haben sie wieder ein bisschen den Drive verloren, sind schon zu teuer einfach. Also so ein Salat für irgendwie 20 Dollar in Zeiten von Inflation und dann ist man trotzdem nicht ganz satt. Das
kommt für 18 Dollar kriegst du auch ein Mac-Menü.
Stimmt, ja. Und davon wirst du leider halt schon ein bisschen satter. Und das war dann dieses Jahr das Problem. Also einerseits die zu hohen Preise, die wieder reingefressen haben, andererseits die Waldbrände. Und dieses Jahr sind die Umsätze in bestehenden Läden wieder sehr stark gesunken. Und jetzt ist die Aktie halt nur noch 1 Milliarde wert. Und sie war mal bei 10 Milliarden. Also das ist wegen ein schwieriges Modell. Ich finde es als Kunde echt super. Aber es ist einfach auch schwer profitabel zu kriegen, weil die auch wirklich Dinge anders machen. Also sie bereiten das Essen, ich habe selber gesehen, die schneiden da wirklich noch den Kale im Laden, haben riesige Produktionsküchen dahinter. Die arbeiten nicht mit Großhändlern, sondern direkt mit Farms zusammen. Also alles, was für Kunden super ist, aber halt, wenn du ein profitables Business bauen willst, auf der Skalierung, das ist schon echt, echt hart.
Aber da wollen sie ja jetzt was dran machen. Sie wollen ja jetzt diese Infinite-Kitchens ausrollen, ja, wo man also dann wirklich so ein Automatisierungssystem hat, das am Tag so 500 Bowls zubereiten kann. Das ist natürlich für so einen Laden durchaus auch mal eine Hausnummer. Die haben ja auch erst 225 Läden. Aber man darf nicht vergessen, überhaupt das System erstmal zu implementieren, kostet $500,000 pro Laden. Und wenn du momentan Geld verlierst, ist das natürlich eng.
Ja. Und selbst wenn du dann schaffst, irgendwie zu automatisieren, ist die Frage, okay, gehst du dann mit dem Preis runter und holst wieder mehr Kunden rein oder wirst du endlich mal profitabler?
Ja, also sie sagen, dass es ihre Marge operativ um 7 Prozentpunkte verbessern würde.
Aber das wäre immer noch nicht, immer noch nicht so gut.
Das ist eben, das ist eben das Problem. Und du musst halt erstmal $500,000 in die Hand nehmen. Ja, also doch so eine Geschichte, wo man sagt, ein tolles Produkt, aber am Ende vielleicht nicht wirklich ökonomisch tragfähig?
Ja, also zumindest aktuell nicht. Das müssen sie noch erst beweisen. Also da würde ich als Investor nicht drauf wetten, dass sie das schaffen. Da hatten sie auch schon zu lange Zeit, das irgendwie hinzukriegen und haben es nicht geschafft. Deutlich attraktiver finde ich da Cava. Sind nicht so bekannt, sind aber deutlich größer, haben um die 400 Läden. Und die machen so mediterranes Essen. Also es sind nicht nur Salate, man wird auch ein bisschen satter. Es ist ein Tick günstiger. Und die sind fast 10 Milliarden wert, sind schon profitabel, sind auch sehr teuer bewertet, aber wachsen auch stark, wachsen auch in bestehenden Läden dieses Jahr. Und das auch echt von der Qualität. Also kriegst du bei einer Kette so in Deutschland auf keinen Fall. Also wirklich, schmeckt sehr frisch, echt gute Soßen, echt gutes Dressing beim Salat, frische Falafel, so, da war ich auch als Kunde irgendwie echt begeistert. Und auch die Firma funktioniert deutlich besser. Die haben vor ein paar Jahren einen spannenden Move gemacht, dass sie einen deutlich größeren Konkurrenten, Zoe's Kitchen, mit über 200 Läden übernommen haben. Und so sind die so stark gewachsen in den letzten Jahren und haben jetzt eben um die 400 Läden. Und das funktioniert auf jeden Fall relativ gut da.
War ja letztes Jahr so ein ziemlicher Hype, die Cava-Aktie in den USA an der Börse, hat sich inzwischen aber auch wieder halbiert. Trotzdem, 7-mal Umsatz.
Ist ein Bewertungsthema.
So eine Kette ist schon ein Thema, ne? Was ist das? Warum zahlen Leute sowas? Warum geht das nicht weiter runter? Ist das schon der Versuch, so die nächste Chipotle zu jagen? Ist es so, dass man sagt, das könnte ein Konzept sein, was ähnlich läuft wie Chipotle?
Ja, ich glaube, das ist die Wette, das nächste Chipotle. Und Chipotle ist auf dem mexikanischen Foodtrend mitgeschwommen. Und mediterranes Essen ist ja gerade auch so ein Trend. Irgendwie, das soll gesünder sein für Longevity. Man wird trotzdem satt, anders jetzt bei Sweet Green, wo man Salat hat.
Also es gibt auch Studien, die sagen, dass so dieses mediterrane Essen ist wirklich viel gesünder. Vor allen Dingen, wenn man es in der mediterranen Umgebung zu sich
nimmt. Und nicht im Fastfood-Restaurant.
Genau, weil es nämlich nicht nur um das Essen geht, um das Olivenöl, um die Zutaten, sondern es geht auch einfach um die ganze Lebensart, die mediterrane Lebensart. Auch die Sonne, auch die Luft und der ganze Rhythmus dort, der erst dazu beiträgt, dass das relevant wird für Longevity.
Aber das stimmt, absolut. Aber ich glaube, was bei den Kunden ankommt, ist mediterranes Essen ist gesund und deshalb streben sie in die Läden. Und es ist schon ein Modell, das funktionieren kann. Ich glaube, man kann es aber nicht 100% mit Chipotle vergleichen, weil Chipotle schon wirklich der Erste war, der sowas bisschen Gesünderes gemacht hat und mal was ganz Neues reingebracht hat in die Szene. Und Cava hat schon extrem viel Konkurrenz. Es gibt auch mehrere mediterrane Läden mittlerweile. Es gibt dann eben Sweetgreen, es gibt schon Chipotle. Ist in der Skalierung, glaube ich, schon nicht einfach und da muss man sich echt die Bewertung anschauen, ob man das zahlen will. Ist auf jeden Fall eine heiße Zukunftswette und wenn die nochmal 50% droppen, werden sie immer noch teuer. Also da ist schon nach unten noch viel offen und die Frage ist, wie viel Potenzial ist jetzt noch nach oben? Oder wenn sie gut performen, erfüllen sie nicht eher einfach die Bewertung, die sie eh schon haben?
Also da ist zumindest, müssen sie in diese Bewertung reinwachsen.
Auf jeden Fall.
Oder der Markt muss sie runternehmen. So, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen, was man so essen kann. Ne? Das Einzige, was mir jetzt fehlt oder insbesondere meinem Sohn fehlen würde, ist Döner. Ja, also es gibt keine Dönerkette, so eine börsennotierte. Wir warten auf Prinz Poldi, ja, Podolski mit seinem Magal-Döner.
Wie viele Läden hat er?
Das wäre was. Also ich glaube, es sind inzwischen schon 2 Dutzend oder so, ne? Also okay. man könnte schon damit anfangen. Es gibt Leute, die sind mit
so
weniger.
Mini-IPO, ja.
Es gibt Leute, die sind mit weniger an die Börse gegangen, ja. Und das ist ja auch was Besonderes, ne? Also Dönerläden gibt es ja extrem viele, aber das ja zumindest nach außen nicht erkennbar, als wenn es da irgendwie eine Kette geben würde oder also hat er vielleicht mal 3 Läden oder sowas, aber nicht irgendwie über Städte hinweg. Da ist Podolski schon der Erste, ne, der das jetzt mit seinen Geschäftspartnern versucht.
Ich meine, du bist ja in Berlin, du hast ja die Döner-Expertise mehr als ich als in Hamburg, aber ja, ich habe auch keine andere große Kette gesehen.
Ich gehe immer zum Hisa am S-Bahnhof Yorkstraße oder ansonsten zum Kebab Baba am Oranienburger Tor. Ne?
Ah ja. Also, damit
wir ein bisschen Restaurant-Tipps haben. Ja, Döner ist Vertrauenssache. Ja. Und dann gibt es natürlich noch was, über das wir noch nicht gesprochen haben, asiatisch. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr beliebt. So klassische asiatische Ketten gibt es jetzt auch nicht an der Börse, aber Sushi finden wir immerhin. Auch da eine ähnliche Story wie bei Yum Brands, nämlich eine Muttergesellschaft, in dem Fall aus Asien, aus Japan, Kura Sushi, seit langer Zeit dort etabliert, börsennotiert, wie übrigens auch die größte japanische Kette Sushiro. Also das sind die beiden Platzhirsche, sind beide börsennotiert, allerdings sind die Aktien nicht hier handelbar, aber die US-Tochter von Kura Sushi,
USA,
die ist an die Börse gegangen und da hat man jetzt dann wirklich die Möglichkeit, sich an einem doch inzwischen auch schon mit 700 Restaurants recht wachstumsstarken Geschäft zu beteiligen, das so, ja, so ein bisschen auch Klischees erfüllt, die man so aus Japan hat, nicht nur was das Essen angeht, sondern so was diese Gamification angeht, ja, dass man also nicht nur diesen Sushi-Wagen hat, was da so rumfährt auf dem Fließband, sondern dass da unten drunter was geklebt ist und je mehr man isst, umso mehr Chancen hat man, irgendetwas zu gewinnen. Dann gibt es so Popkulturgeschichten. Es ist also alles ganz nett da, alles eingearbeitet. Allerdings muss man auch sagen, mit diesem ganzen Konzept, was auch von der Preisgestaltung her Familien anspricht, ist man nicht so wirklich erfolgreich bislang. Der Free Cashflow ist trotz eines Umsatzes, der sich seit 2021 vervierfacht hat. Das ist natürlich schon mal ein Hammer jetzt. Ist der Free Cashflow negativ, immerhin kaum Schulden, aber so auf das ganz, auf den ganz großen Durchbruch wartet man denn für Aktionäre, war es eigentlich bislang ähnlich so, wie wenn man dem Sushi immer nur zuguckt, während das da so rumfährt, ne, hin und her und hin und her. Die Kursentwicklung ist sehr erratisch, aber per Saldo ist nichts passiert.
Ja, und es ist halt schon auch eher eine kleine Firma, also schon einfach ein bisschen risikoreich und kein Segment. Also zumindest in Deutschland jetzt, ich habe früher öfter Running Sushi als Kind gegessen, also diese Fließband-Sushi oder wie man das, ich weiß nicht, wie man es in Deutschland nennt, ob Running Sushi der richtige Begriff ist, aber es ist jetzt kein Segment, das irgendwie boomt oder das total bekannt ist oder auf Social Media viral gehen würde. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, wie gut lässt sich das skalieren, wie kriegt man da die Auslastung hin? Das ist, glaube ich, nicht ganz trivial.
Deswegen versuchen sie es halt mit diesen Popkultur-Geschichten, dass sie also so Anime Gaming-Franchises haben, dass sie da das mit da drin haben, dass sie immer wieder versuchen, Familien stärker einzubinden. Aber es ist ein komplexes Geschäft. Und dazu kommt halt, dass Sushi in der Herstellung halt, nicht so einfach ist. Sie versuchen einiges zu automatisieren, aber es geht halt auch nicht an jedem Punkt und da wird es dann schwierig. Also es ist ein bisschen eher so auch aus der Kuriositäten-Ecke vielleicht als Reisetipp, wenn man das nächste Mal in den USA ist, dort mal hinzugehen, sich das anzugucken und wer weiß, vielleicht entdeckt man ja dann doch etwas, wo man sagt, das spricht mich selber an. Das ist etwas, wo ich Conviction entwickeln kann. Ja, ah. So wie es mir bei Shake Shack wahrscheinlich gegangen wäre, wenn die Aktie nicht damals schon so teuer gewesen wäre.
Es gibt ja noch eine Aktie, wo man auch Sushi essen kann. Zwar nur in einem kleinen Teil des Geschäfts, aber bei Do & Co. An der Wiener Börse. Und die haben ja auch ein Restaurantgeschäft, also zum Beispiel das Haas-Haus
in Wien. Im Haas-Haus in Wien, gegenüber vom Stephansdom. Ja. Da kann man Sushi essen. Das ist eher eine tolle Gegend. Auch eine schöne Bar. Wundervoll. Absolut. Aber ja. die machen auch noch ganz, die machen noch viel mehr. Ja, die machen Catering für Airlines.
Das ist ja das Hauptgeschäft, ja.
Sie machen Formel 1 Catering, glaube ich, noch, oder generell für Sportveranstaltungen.
Champions League Finale machen sie immer. Sie machen oft das VIP-Catering. Auch bei der EM haben sie VIP-Catering gemacht, also VIPs. Und wirklich ja in Wien gestartet als kleiner Feinkostladen. Und dann
von Attila Dogudan, deswegen absolut. Auch Do und Co.
Ja. Und dann war Niki Lauda öfter in dem Feinkostladen. Und so kam dann irgendwann die Idee auf, dass man mit der Airline von Niki Lauda nicht doch mal die beliefert. Und das finde ich bei dem Geschäftsmodell ganz spannend. Da haben sie halt wirklich auch eine Infrastruktur rundherum gebaut, um dieses Airline-Catering, das so hinzukriegen, das ist echt nicht trivial.
Das war so schön früher, als es die Air Berlin noch gab, die ja dann mit Lauda Air häufig in Kooperation war. Ah. Und oder mit Niki hieß ja dann dieses hinterher vom Niki Lauda. Und dort hatte man dann auch hier Do & Co. Und ich glaube, Demel gehört mittlerweile auch zu Do & Co. Das war herrlich. Da hatte man noch richtig kulinarische Qualität. Über den Wolken.
Ja, absolut. Gibt es ja immer noch, ne? Bei denen, wo sie jetzt sind, ist glaube ich, schon noch leckeres Essen. Halt oft nur in den First- oder Business-Classes, wo das serviert wird.
Aber siehst, ich hab früher nur Meilen bei der Air Berlin gesammelt. Ja, und als es war hervorragend. Ich hatte Platin-Status bei der Air Berlin und bin auch nie Lufthansa geflogen oder sonst was. Und dann ging mit der Air Berlin pleite auch meine Meilen flöten. Und ich habe bei der Lufthansa als Schütze Arsch angefangen und bin darüber nie hinausgekommen über keinen Status. Ja, aber ist eine beeindruckende Unternehmergeschichte, die ja auch, das muss man sagen, wirklich dann durch eine extreme Krise gegangen ist während der Corona-Zeit. Allein absolut. Wenn man sich die Umsätze anschaut, also 2019 935 Millionen, 2020 253 Millionen, ja, und jetzt wieder 2,2 Milliarden. Also sich in dieser Corona-Phase auch wegen einer soliden Finanzausstattung halt wirklich hingesetzt, geschaut, wie können wir das Geschäft verbreitern. Eine ganze Menge toller Verträge an Land gezogen und natürlich auch davon profitiert, dass einige Konkurrenten es eben nicht geschafft haben, beziehungsweise danach gesagt haben, okay, das macht jetzt macht keinen Sinn. Aber also unternehmerisch, das so weiterzuentwickeln, gerade nach dieser Krise, nochmal im Grunde so einen zweiten Aufbau zu starten.
Und dann ja viel größer zu werden. Ne? Genau. Mittlerweile vom Börsenwert her haben sie sich sehr gut entwickelt. Mittlerweile 2 Milliarden wert.
Ja, ohne dass es jetzt irgendwie overhyped ist, aber das ist eine richtig spannende Story, die ja für Wien-Besucher auf jeden Fall interessant
oder halt
ist.
Oder für Airline-Gäste.
Für Airline-Gäste interessant ist und als Aktie ja für einen österreichischen Markt auch mal wirklich was ist, was jetzt mal nicht unter einem Bewertungsmalus leidet. Nicht overhyped, aber es ist eben auch nicht, wir haben es ja häufiger so bei Unternehmen in Österreich, dass man sich denkt, ach, wenn die woanders wären, dann wäre das gleich 50% teurer bewertet. Aber hier ist wirklich eine großartige Story, großartige Unternehmerstory dahinter.
Ich müsste Do & Co. mal Manna kaufen und das so ein bisschen auf Vordermann bringen. Das wäre noch so ein Segment im Food-Bereich, das dir noch fehlt. Das
ist Manna ist ja auch börsennotiert, ja, das muss man dazu sagen, aber die Aktie ist ja komplett eingeschlafen. Ja, genau,
deshalb eigentlich. Meine ich, die könnte man eigentlich kaufen.
Dabei machen die auch so coole Produkte.
Ja, absolut.
Ja, also die Manna-Waffeln, das ist ja auch nicht nur diese klassische in der beige-rosa Verpackung, sondern da gibt es ja inzwischen eine ganze Markenwelt. Ich glaube, in der Nähe vom Stephansdom gibt es auch einen so ein Brandstore zumindest, in allen möglichen Variationen Manna-Waffeln kaufen kannst. Herrlich.
Und dafür sind ja wirklich so weit unten von der Bewertung. Also das wäre ein ganz spannender Case. Aber ja, die Corona-Phase, meinte auch Attila Dogudan da mal im Interview, er hätte halt nie gedacht, er hat da so eine Firma mit 3 Säulen, die nicht viel mit, also Flugzeug-Catering, hat nichts mit Restaurants zu tun, hat nichts mit irgendwelchen Fußball-Events zu tun.
Genau.
Er hätte nie gedacht, dass alles auf einmal einbrechen kann.
Du denkst, du bist diversifiziert, und war es dann doch nicht. Ja, gut, das haben auch viele Investoren gedacht. 2021, ja, ich habe Aktien, ich habe Anleihen. Muss schon was werden, ja. Dann kam der Zinsschock und 2022 die russische Invasion in der Ukraine. Ja. Und dann war im ersten Halbjahr einfach mal beides unter Wasser und das 60-40-Portfolio erst recht. Ja. Und dann, ganz zum Schluss, ne? One more thing. Einen haben wir noch. Wir haben am Anfang über McDonald's gesprochen, über die Immobilien von McDonald's und darüber, dass es ja immer mal wieder so diese Gedankenspiele gibt. Ach, die könnten das doch eigentlich auch externalisieren. So als REIT, naja, McDonald's hat das bislang nicht gemacht. Ich glaube auch nicht, dass sie es tun werden. Aber Darden Restaurants, über die haben wir ja gesprochen. Also die unter anderem mit den Longhorn Steakhouses, die haben es tatsächlich gemacht. 2015 ihre Restaurantimmobilien in eine eigene Gesellschaft gepackt, die sie dann als REIT, als Real Estate Investment Trust, also steuerbegünstigt strukturiert haben. Und das haben sie dann an die Börse gebracht. Und das nennt sich Four Corners Property Trust. Und die Gesellschaft hat inzwischen eben nicht mehr nur diese Olive Garden und Longhorn Steak Immobilien von Darden, sondern hat mit dem Börsengang externes Kapital dann auch noch reingeholt und sich zu einer unabhängigen Plattform für Restaurantimmobilien verschiedenster Betreiber entwickelt. Und tja, das ist einerseits Immobiliengeschäft, andererseits ein bisschen Restaurantbetrieb machen sie auch noch dazu. Es ist relativ unglamourös, nur diese Immobilienstandorte zu entwickeln, aber es ist auch vom Risiko her überschaubar. Ist also eine klassische REIT-Thematik vom Kurs, ist nicht viel los. Ja, seit 2017 die Aktie nach diesem anfänglichen kleinen Bewertungsaufschlag nur noch seitwärts. Aber Dividende gibt's, 5% aktuell an Rendite, die werden auch sehr schön durch FFO, also Funds from Operations, unterlegt. Es gibt jedes Jahr ein bisschen mehr Dividende. Seit 9 Jahren steigert man jedes Jahr. Leider nur so 2-3%, aber das ist immer, es ist okay. Finanzstruktur ist momentan ja sehr wichtig, da es wieder Zinsen gibt mit einem Leverage von 4,4, also Schulden ins Verhältnis gesetzt zu den operativen Erträgen, konservativer, als wir das von vielen anderen REITs erkennen. Ja, und eine Bewertung mit dem 16-fachen FFO ist halt auch jetzt kein Schnapper, aber es ist nicht das, was wir insbesondere mal vor 2-3 Jahren bei vielen REITs gesehen haben. Es ist also ein Investment in Restaurants mal über Bande, nur rein in die Immobilien, denn egal, was angeboten wird, solange Menschen essen gehen, werden die mit ihren Auslastungen in den Immobilien ihre Mieten reinkassieren und alle operativen Risiken hat man ja hier sowieso traditionell auf die Kunden abgelenkt. So, das war Four Corners Property Trust. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben jetzt ein Menü gehabt von fast 20 Aktien, wenn wir alle so hier und da hatten. Und jetzt bleibt am Ende die Frage, die ich dir am Anfang schon gestellt habe, worauf achtest du beim Essen? Wo greifst du jetzt hier zu? Nicht, wo würdest du jetzt gerne essen gehen? Ich muss auch zugeben, ne, wir machen das hier gerade um die Mittagszeit. Ich habe jetzt dann wirklich Hunger. Wir werden uns gleich irgendwas reinpfeifen. Aber wo würdest du zugreifen? Was hältst du für die spannendsten Chancen?
Also ich habe selber gar nichts im Depot von den Firmen, weil ich, den Punkt, den du gerade auch angesprochen hast, die Bewertungen sind halt oft echt bei den spannenden, guten Firmen einfach sehr hoch. Man findet da selten so einen richtigen Schnapper aus und man hat halt so einen Brinker genau an dem Punkt erwischt, wo sie einen Turnaround schaffen. Wenn ich jetzt quasi 3 picken müsste und sage, okay, welche 3 würdest du jetzt nehmen, würde ich einerseits McDonald's nehmen, einfach aufgrund der stabilen Immobilienbasis. Sie managen die Marke ganz gut, sie haben in der Vergangenheit Krisen ganz gut bewältigt. Ich finde dann Chipotle am besten, die sind halt sehr teuer, aber da sehe ich noch viel Wachstumspotenzial, gerade international, das kann schon mal klappen, wenn sie das richtig machen. Und als dritten Punkt Do & Co, weil ich einfach finde, die haben so eine Differenzierung auch im Geschäftsmodell durch dieses Flugzeug-Catering, das ist eine eigene Infrastruktur, da werden Konkurrenten nicht so einfach reinkommen, die haben sehr gutes Standing in der Branche, das ist von der Bewertung nicht günstig, aber auch nicht absurd. Und das wären so meine 3 Picks, wenn ich sagen würde, okay, ich müsste wählen.
Ja, bei McDonald's bin ich drin. Für Do & Co. habe ich große Sympathien. Über Do & Co. habe ich schon in meinem Buch vor mittlerweile fast 10 Jahren geschrieben, weil es eine wirklich spannende Unternehmerstory ist. Und ansonsten, ja, mein Sohn hat die Shake Shack und ich bin gespannt, wie die sich noch entwickeln werden, bis er dann irgendwann mit 18 dann ans Geld darf und dann selbst entscheiden kann, ob er diese Aktie behalten möchte oder ob er sie rauskickt, ob er davon essen geht. Vielleicht gibt es dann mehr noch als eine Tüte Pommes. Das war's mit unserer Menükarte, mit unserem Blick auf das, was man an der Börse an Restaurants hat. Ich danke dir, dass du dabei warst, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitbringen. Sag uns, ob es dir gefallen hat, was wir demnächst mit Noah oder mit anderen Gästen hier besprechen sollen, was weitere Themen für Asset Class sein können. Ich freue mich auf dein Feedback, entweder per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Medien, entweder bei Scalable Capital oder bei mir @cwröhl. Für heute war es das. Danke, Noah. Wir gehen jetzt mal was essen.
Machen wir.
Tschüss aus Berlin.